Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Also drüben tut heute gar nichts. Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die bestärkt uns eher in der Gewissheit, dass wir die Mannschaft eine großartige Saison gespielt hat. Wir sind in der Champions League, wir haben drei Wettbewerbe gespielt, das kommt nicht so oft vor für den VfB Stuttgart, vor allem nicht in den letzten Jahren. Wir haben mit drei Wettbewerben es trotzdem geschafft, am Ende auf Platz 4 zu stehen. Wir sind im Pokalfinale, haben dort, und das war wichtig, auch wenn wir verloren haben, haben sehr großen Charakter gezeigt. Und ja, auch in der Europa League meine ich, dass wir auch nach dem Ausscheiden stolz sein konnten, so gesehen. Ich will keine Note geben, das ist, ja, ist mir nicht so wichtig. Ich will meiner Mannschaft gratulieren zu einer tollen Saison, zu sehr großer Moral, und deswegen können wir ja einfach aus dem Stadion mit erhobenen Haupte gehen, auch aus der Saison. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Jungs, die zur WM fahren, hoffentlich gut regenerieren und dann dort eine unglaubliche Zeit haben, große Erinnerungen mitnehmen werden, und dann greifen wir wieder an.
Der VfB Stuttgart beendet die Saison in der Bundesliga auf dem 4. Tabellenplatz und als stolzer Pokalfinalist. Wir freuen uns auf die große Saisonabschlussfolge. Wir haben einiges für euch vorbereitet und sind natürlich in gewohnter Runde mit Philipp Meisel. Grüß dich.
Grüße.
Und Felix Mahler. Hi.
Grüße.
Wir, ich habe es angesprochen, blicken natürlich zurück auf das große Pokalwochenende, denn nicht nur die Profis haben da gespielt. Am Tag vorher die U19, die den Titel gewonnen hat, das Team von Tobi Rathgeb. Da freuen wir uns ganz besonders, wenn wir natürlich darüber sprechen, über die Partie. Und dann haben wir, wie es bei uns fast schon Usus ist jetzt seit einigen Jahren im Podcast, den großen Rückblick. Wir haben uns so ein paar Momente rausgesucht, sicher ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da könnt ihr uns unten in den Kommentaren sicher unterstützen, blicken einfach zurück auf eine Saison, die wieder nicht selbstverständlich war, die sehr erfolgreich war mit vielen, vielen Highlights, und hinten raus noch einen kleinen Ausblick auf all das, was denn in diesem Sommer 2026 passiert. Also pickepacke volles Programm. Ich würde mal sagen, komm Felix, du bist bei uns so der gefühlige Mensch für die Emotion. Berlin 2026, wie war es für dich?
Er war großartig. Letztes Jahr war es noch ein bisschen ausführlicher, weil ich da schon Freitagabends da war. Diesmal war man quasi, also es war schon Samstag, als wir ankamen. Hat mir aber nichts genommen. Auch da war ja schon davor klar, ich kann meinen Vater wieder mitnehmen, wie 2013, was das einfach nochmal noch krasser abgerundet hat als letztes Jahr, wo ich so ein bisschen alleine auf dem Weg war. Und ja, dieser Finaltag, dieser Fantreff, ich fand es tatsächlich auch irgendwie da ein bisschen angenehmer noch als letztes Jahr. Einfach so ein bisschen mehr Spielraum, bisschen mehr Ruhe und nicht alles so eingeengt, und was man da für Leute getroffen hat, die Gespräche, alle komplett glückselig, wie letztes Jahr, nur diesmal mit dem Wissen, wir haben noch weniger Druck, eigentlich quasi gar keinen im Stadion, die Choreo, also das war ganz, ganz großartig, und ich habe für mich so ein bisschen mir mittlerweile mitgenommen, dass für mich das Spiel sportlich gesehen einfach nach der Pyro-Aktion endet. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, ich habe 1-0 auch nicht gesehen, für mich ist es nicht gefallen.
Gut, kann man so machen.
Ja. Ist die sportliche Wertung für mich da wirklich fast schon ein bisschen entfernt, auch wenn wir jetzt erst Montag haben und das Spiel am Samstag war, aber alles andere überwiegt einfach komplett.
Philipp, Pokalfinale hat man nicht alle Tage, und ich glaube, wir haben es bei Felix schon rausgehört, wir werden gleich natürlich auch ein bisschen über Sportliche sprechen, aber dieses Event im Olympiastadion ist so groß, und dieses Stadion kann auch was bei so großen Partien, also wenn so ein Finale ist oder ein WM-EM-Spiel, das ist natürlich nicht zu vergleichen, wie wenn die Hertha gegen Greuther Fürth spielt. Dieser Rahmen da, den der DFB schafft, von sicher vielen Dingen, die man beim DFB und über den DFB kritisieren kann, aber dieses Pokalfinale ist schon was ganz Feines.
Ja, das ist so. Ja, wir hatten Karten, Ausgang der Kurve, am Anfang der Gegengerade, und dann blickst du quasi von unten, wir waren relativ nah am Spielfeld auch, und dann blickst du von da in die Kurve rein und so nach oben, und da ist ja auch ein Stück weit das Dach offen, weil da ja das Marathontor ist, oder diese, ja, und es hat so ein bisschen ganz, ganz, ganz leicht was von Südamerika. Ja, also wenn du da diese 25.000, 30.000 weiß gekleideten Stuttgarter gesehen hast, die einfach komplett aus dem Sattel gegangen sind, und der Rauch, die Fahnen, und das war schon atmosphärisch relativ nah dran an dem, was man so kennt aus dem Monumental in Buenos Aires beispielsweise, und hat großen Spaß gemacht, ja, tatsächlich. Und diese, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, diese Thematik ist wichtiger als das Spiel selbst, finde ich. Also dieses Erlebnis und das Ereignis und dieses gemeinsam mit deinen Leuten das irgendwie genießen, das ist größer als das, was dann nachher auf dem Scoresheet steht irgendwo, ja. Und das war auch diesmal wieder so, und hat eine tolle 48 Stunden, die wir hatten in Berlin, hat dieses Spiel schön abgerundet, ja, trotz der Pleite.
Ja, klar, und ich finde, jetzt können wir uns vielleicht auch noch mehr reinversetzen, wie es beispielsweise Fans von Arminia Bielefeld letztes Jahr gegangen sein muss. Ja, also dieses
genau.
Ne, es ist vom Ding her ähnlich gewesen. Du fährst hin, Felix hat's gesagt, du hast eigentlich nichts groß zu verlieren, du hast deine Ziele erreicht, du bist wirklich locker unterwegs und einfach dieses, ja, Menschen treffen, ins Gespräch kommen, Menschen, die man vielleicht auch schon Monate, Jahre nicht gesehen hat, das ist tatsächlich nicht etwas, was man einfach sehr, sehr selten erlebt, und ja, deswegen geht mir auch das Herz auf, wenn ich euch da so ein bisschen reden höre. Wir kommen nicht ganz drum rum, müssen ein bisschen über das Sportliche sprechen. Ich würde sagen, ja, da draußen wisst alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Am Ende haben die Bayern das Ding mit 3-0 gezogen. Wir haben ein kleines Paket für euch zusammengestellt an Stimmen. Nochmal von Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz und dann alles, was wir so aus der Mixed Zone zusammenklauben konnten. Ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, lasst uns doch einfach reinhören, wie die Spieler das Ganze erlebt haben und vielleicht auch schon einen kleinen Rückblick auf die Saison dann wagen. Bis gleich.
Erstmal herzlichen Glückwunsch an Vini, an den FC Bayern. Wir waren nah dran, aber am Ende haben sie dann halt schon wieder gezeigt, was für eine Klasse sie auch haben. Wie sieht's bei uns aus? Kabine war okay, würde ich sagen. Die Enttäuschung ist schon groß. Wir hatten das Gefühl, dass heute möglicherweise auch mehr hätte gehen können. Wir haben über 60 Minuten ein großartiges Spiel gezeigt. Wir hatten sie am Rande, so hat es sich zumindest angefühlt. Das Einzige, was wir uns eigentlich vorwerfen lassen müssen, sind die Umschaltsituationen, die wir hätten besser ausspielen müssen. Wir waren in vielen guten Situationen, weil wir sehr gut gepresst haben, sehr hohes Pressing, durchgängig gespielt haben. Da ist einiges aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Und deswegen bin ich stolz, und das müssen die Jungs auch sein. Und das ist auch das, was ich ihnen natürlich gesagt habe. Wir können wirklich erhobenen Hauptes hier aus dem Olympiastadion gehen. Trotzdem sind wir hier angetreten, um zu gewinnen. Wir wollten den Pokal verteidigen. Das war das Ziel, und deswegen sind wir natürlich auch enttäuscht, dass es am Ende nicht gereicht hat.
Am Anfang der Saison, zu jetzt hätte ich gesagt eine 1 plus. Jetzt eine 1 minus. Wie gesagt, unser Ziel, das Ziel der Haus war ja Europa League. Wir haben jetzt wieder die Champions League erreicht mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung. Für manche Nationalspieler Vierfachbelastung, und dass wir das geschafft haben, kontinuierlich gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, nach Europa League spielen kein Spiel verloren, wenn ich mich nicht täusche. Zeigt, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und dass wir zu Recht wieder Champions League spielen, und ich bin stolz sein. Wir haben die Saisonerwartung übertroffen. Hoffentlich nächste Saison genauso.
Ja, ich denke, wir können schon stolz sein. Ich glaube, wenn wir uns für die Champions League qualifizieren und im Pokalfinale stehen. Ich glaube, Europa League wäre vielleicht mehr drin gewesen, vom Gefühl. Aufgrund auch vom Hinspiel, aber wie gesagt, ich bin einfach stolz, und ich glaube, es ist einfach cool, wenn man sieht, wie die Fans danach noch feiern. Ich glaube, unsere waren lauter als deren, und ich glaube, das zeichnet dann schon die Saison auch aus und unsere Fans, und einfach, ja, wie die Stadt und die Fangemeinschaft zu uns steht und wir zu denen.
Für uns zählt ja unterm Strich, dass es wirklich außergewöhnlich erfolgreiche Saison für den VfB Stuttgart war, mit der Champions League Qualifikation und dem Einzug ins Pokalfinale. Wenn man das ein bisschen größer betrachten will, dann ist es natürlich für den Gesamtklub auch stark, dass wir zwei Titel im Jugendbereich holen konnten. Deutsche Meister U17, Pokalsieg U19, Aufstieg der Frauen in die erste Fußball-Bundesliga. Das ist insgesamt sicherlich sehr, sehr außergewöhnlich. Auch 62 Punkte, ich glaube, die dritthöchste Punktzahl in der Vereinsgeschichte. Wir sind zum zweiten Mal in Folge in den Finale gekommen, was ich auch zum ersten Mal war. Ich glaube, wir haben noch nie 4 deutsche Nationalspieler und auch noch nie 9 Nationalspieler in eine Weltmeisterschaft geschickt. Also ich glaube, ich höre jetzt auf.
Heute hat mir jemand einen Artikel hingelegt. Da war es dann eine Schulnote 2. Also ich würde sagen, 2 ist völlig in Ordnung, weil wir die Champions League erreicht haben, weil wir im Pokalfinale waren, weil wir das auch mit einer Wirtschaftlichkeit geschafft haben, die zumindest vermuten lässt, dass wir auch überperformt haben. Und von daher können wir damit sehr, sehr zufrieden sein.
Ich glaube, das ist einfach das i-Tüpfelchen. Ich glaube, das ist einfach das, wofür man einfach hart gearbeitet hat. Wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, wenn man darüber spricht, wenn einfach die ganze harte Arbeit, die man über die letzten 10, 15 Jahre wahrscheinlich gemacht hat, sich einfach auszahlt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich spiele 2 Jahre hintereinander im DFB-Pokalfinale. Ich spiele in der Europa League, Champions League, nächstes Jahr wieder Champions League. Also es gibt gerade nur Top in meinem Leben. Ich habe eine Tochter geboren, also meine Frau hat die Tochter geboren.
Das hast du noch nicht.
Ja, das habe ich noch nicht hingekriegt. Das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das soll meine Frau machen. Aber nee, ich bin Vater geworden. Es sind so viele schöne Sachen passiert, die nicht beim VfB werden. Deswegen ist das so, glaube ich, die Krönung.
So, ein buntes Paket an Stimmen aus Berlin. Und ich finde, Philipp, man hört so ein bisschen raus, dieses, ja, in dem Moment, jetzt sind wir enttäuscht. Natürlich wollten wir das Finale gerne gewinnen, aber der Stolz überwiegt. Und ich glaube, das hat man auch direkt auch in der Kurve gemerkt dann danach.
Man hat ja in den letzten Jahren immer wieder von Sebastian Hoeneß, aber auch von anderen verantwortlichen offiziellen Spielern den Spruch gehört, die VfB-Fans, die kannst du in der Kurve, hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wie sie in welchen Momenten zu handeln hat. Und das hat man auch da wieder gesehen. Ja. Es war einfach nichts wichtiger, wie den Stolz auf das, was jetzt in diesen 9,5 Monaten da zuvor passiert ist, entsprechend hervorzuheben. Das Spiel und diese ganze Kirmesveranstaltung auf der anderen Spielfeldhälfte, das ist alles irrelevant gewesen. Ja. Und das war sehr schön mit anzuschauen, weil es echt war. Es war nicht aufgesetzt.
Ja.
Ja. Die mussten sich Mühe geben, so zu tun, als würden sie sich wirklich über alle Maßen freuen. Das, was bei uns passiert ist, war einfach nur echt. Das kam aus dem Innersten der Leute. Ja, von beiden Seiten. Und das kannst du nicht, da brauchst du echt gar nichts mehr dazu sagen. Das spricht für sich selbst.
Ja. Ich finde auch, man hat, wenn man so ein bisschen die Ostkurve dann beobachtet hat, schon auch gesehen, ja klar, die freuen sich, die Bayern, dass sie dann zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder im Finale sind. Felix grinst schon. Aber trotzdem ist es für sie dann einfach so ein Ding, die gehen mit diesem Gefühl raus, jetzt ist die Welt wieder gerade gerückt. So, nach dem Motto, jetzt ist die Fußballwelt in Deutschland wieder, die Hackordnung ist wieder hergestellt, danke, ciao. Und das ist genau das, was sozusagen, immer nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt auch diehard Bayern-Fans, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber du hast schon einfach gemerkt, dass der Grundansatz ein völlig anderer war und dementsprechend hat man auch beim VfB da sehr schnell, finde ich, den Schalter umlegen können, sowohl die Fans als auch die Spieler. Felix, aufs Sportliche kurz zu sprechen kommen, das, was auf dem grünen Rasen passiert ist. Es wird überall dann gemeinhin gesagt, der VfB hat bis zum 1-0 ein sehr gutes Spiel gemacht. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Wie hast du die Partie gesehen auf dem grünen Rasen?
Ja, genau so. Also ich kann bei euch nur mitgehen am Ende. Ich habe es ja, glaube ich, in der Folge davor schon gesagt. Das ist für mich, wenn die Bayern einen Pokal gewinnen, nichts anderes als Pflichterfüllung.
Genau.
Aber so viel zu denen auf der anderen Seite. Sportlich, also ich war echt beeindruckt in der ersten Halbzeit. Man muss vielleicht in Klammern setzen, dass der VfB halt nicht wirklich an große Torchancen kam. Ich kann mich an den Mittelstädt-Schuss erinnern, aber du hast eben auch die Bayern ohne große Torchancen gehalten. Und das ist schon beeindruckend genug, die so dermaßen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und der Spirit war halt sofort da. Also es war ja sowieso eingeleitet mit überragender Choreo, überragender Stimmung. Und auf dem Platz war halt wieder eine Mannschaftsleistung zu sehen. Das kannst du da ein paar einzelne Leute vielleicht rausheben. Also ich fand vor allem Raquez war überragend in der Anfangsphase. Chabot hat sich in alles reingeschmissen. Das gab einfach ein sehr gutes Gefühl und ein sehr starkes Gefühl, in die Halbzeitpause reinzugehen. Dieses 0-0 war aber halt auch klar, diese typische Frage in deinem Hirn, schaffen die es über 90? Und die Bayern sind halt immer irgendwie gefährlich und dann fliegt halt einmal eine Flanke rein, einmal ist er halt, weiß nicht, wer das war, Schema oder wer auch immer, nicht ganz bei Kane und dann fällt es 1-0 und danach hast du gemerkt, da sind die Kräfte so langsam ein bisschen weg und ja, es reicht halt gegen die Bayern in, ich sag mal, 9 von 10 Fällen nicht ein gutes bis sehr gutes Spiel zu machen. Kannst ja an einer Hand abzählen, wie viel die Bayern geschlagen haben dieses Jahr. Es reicht halt leider nicht. Das ist dieser Unterschied auf diesem Niveau dann, dass dann Kane aus, ich glaube, nach den Statistiken auch drin, 3 Großchancen, 3 Tore, der VfB halt ohne. Und das ist halt der Unterschied dann zwischen Weltmannschaft und halt sehr guter Bundesliga-Mannschaft.
Philipp, wir haben uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich würde sagen, die erste Hälfte des VfB war die beste, die er in dieser Saison gegen die Bayern gespielt hat. Gab ja einige, inklusive Supercup, 2x Bundesliga. Und der VfB, und das haben wir auch bei Sebastian Hoeneß gehört, es gab einige aussichtsreiche Ballgewinne. Also die Pressing-Situation, finde ich, haben super funktioniert. Was der VfB dann nicht geschafft hat, und das ist das, was Felix gerade angedeutet hat, ist aus diesen Balleroberungssituationen sich dann aussichtsreiche Torgelegenheiten, Abschlüsse zu erspielen. Das ist das einzige Manko. Dazu hat es halt nicht gereicht. Ich habe mir, manchmal bin ich auch masochistisch veranlagt, ich habe mir die zweite Hälfte nochmal angeschaut. Und vor dem 1-0 für die Bayern gab es in den 5 Minuten davor 3 Szenen, wo wirklich was hätte passieren können. Wir hatten einmal Leveling auf der rechten Seite, dessen Flanke hinters Tor geht. Wir hatten einmal eine Flanke Mittelstädt von links, die auch nicht präzise war. Und wir hatten eine Balleroberungssituation, wo Undav direkt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil er einen scheiß Ball auf Demirovic rausspielt. Und den hätte, wenn er den besser spielt, ist Demirovic möglicherweise frei vor Urbig. Es gab also unmittelbar in den Minuten vor dem 1-0 für die Bayern 3 dieser Gelegenheiten, wo du gemerkt hast, der VfB ist dran. Die Bayern sind gerade ein bisschen, wissen gerade nicht, was passiert. Aber die Chance, diese Torchance, um dann sozusagen in Führung zu gehen, die hast du dir halt in letzter Konsequenz nicht erarbeitet und daran hat es halt dann gehabt.
Ja, also wenn du kannst über 90 Minuten eigentlich eine klare Torchance notieren, das war der Kopfball von Cema.
Ja.
Beim Stand von 1-0, wenn der reingeht, reden wir wahrscheinlich heute über andere Dinge, ja. Aber.
Wer weiß, ob wir dann überhaupt reden, aber das
ja,
ist.
Ja, genau. aber, wie gesagt, wenn du ein Fußballspiel gewinnen willst, musst du Tore machen. Das machen sie nicht. Diese Szenen, die du ansprichst, die gab es in der ersten Halbzeit von Führig. Ich glaube 4 oder so, glaube ich, habe ich gezählt. Allein von ihm, ja, der dann einfach das nicht zu Ende spielt und nicht so zu Ende spielt, dass daraus was wirklich Zwingendes entsteht. Und dann, wie gesagt, kommen die halt irgendwann. Und das der Kerl hat halt dann einfach auch diese Extraklasse. Das ist schwierig zu akzeptieren manchmal, weil der aussieht wie ein... Der sieht manchmal so aus, so alt, wie ich mich fühle, ja. Und ist aber halt trotzdem in der Lage, aus mit jedem Fuß und dem Kopf aus quasi jeder Situation ein Tor zu machen. Und das muss man dann einfach irgendwo anerkennen, ja. Auch wenn es schwer ist.
Allein das zweite war ja wahnwitzig. Der lag das Ding an die Latte. Dann bleiben sie im Ballbesitz, das war wahrscheinlich das Problem an dem Tor, und dann kriegt er wieder, dreht sich rein, Körper rein, platziert Fuß. Und tschüss. Das ist halt, der rennt halt 100 Millionen rum, was weiß ich, was er jetzt kosten würde, wenn irgendwer kaufen würde. Das ist halt ein Niveau, das hat halt kein anderer in Deutschland.
Ich würde sogar sagen, das hat kein anderer weltweit. Für mich ist Harry Kane.
Wenn die im Champions League Finale stehen würden oder gestanden hätten oder wie auch immer, würde der den Ballon d'Or gewinnen. Safe.
Für mich ist das, weil
abwarten, ja.
Er ist so, natürlich, genau, WM abwarten, was ist mit England, wahrscheinlich wird das nicht. Für mich ist aber Harry Kane, also das ist irre. Er hat alles, was ein Riesenstürmer hat, aber dann hat er diese Technik, er hat die Körperlichkeit, er ist in sehr seltenen Fällen unfair. Das heißt, auch dieses 2-0, was ihr gerade beschrieben habt, dieser unbändige Wille, diese fast schon Besessenheit, okay, der ging an die Latte, egal, weiter. Dann Körper reindrehen, das Ding, gut, von den Elfmetern brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wenn er welche verschießt, dann meistens an die Latte oder drüber. Hat man auch beim dritten gesehen. Wahrscheinlich, Nübel macht alles richtig. Wahrscheinlich hält er viele andere Elfmeter, die dann halt nicht so platziert geschossen sind. Und was dazu kommt, und das ist wirklich so ein Ding, Harry Kane gibt dir auch gar keine Möglichkeit, ihn nicht zu mögen. Also er scheint wirklich ein anständiger Typ zu sein, den du gar nicht irgendwie scheiße finden kannst, selbst wenn er auf der anderen Seite steht. Deswegen, ja, von so einem Spieler geschlagen zu werden, das erkenne ich an. Das hat man, glaube ich, auch bei Sebastian Hoeneß gehört, der auch in höchsten Tönen über Harry Kane gesprochen hat. Ich würde mir tatsächlich wünschen, ich glaube, dass die Bundesliga nicht das große Standing hat, aber in meinen Augen ist das absolut Weltfußballerpotenzial, was er hat. Und ich freue mich tatsächlich ein Stück weit für ihn persönlich, dass er diese ganzen Geschichten, die ja ihm danach gesagt wurden, er holt keine Trophäen bei Tottenham und so. Come on.
Entkommen.
Ja, der ist entkommen. Und jetzt hat er tatsächlich die ersten Tore in einem Finale, habe ich gehört, die er da geschossen hat. Gut, mit Tottenham gab's, doch, die waren einige Male im FA Cup und so. Ja. Hat nie gereicht.
Es ist schon der Elfmeter, ja, haben wir auch drüber gesprochen, Chris. 8,5 von 10 Elfmetern, wo sich Nübel so verhält, hält er.
Ja.
Ja. Und der hat die Ecke und trotzdem ist der Ball so präzise und scharf platziert, dass er nicht ran, der konnte nicht mal rankommen. So. Ja. Ja. Und das schon, siehst einfach diese Extraklasse und die muss man schlussendlich akzeptieren, aber ich würde jetzt auch darum bitten, dass wir es nicht
das ist richtig.
Austreten.
Sonst,
ja?
Sonst ergötzen sich die Bayern-Fans des Pressehauses noch zu sehr. Davon gibt es einige wenige, aber das möchten wir ihnen dann doch auch nicht gönnen. Lasst uns tatsächlich nochmal auf den VfB zu sprechen kommen, der dann ja hinten raus, nachdem die Tore gefallen sind, keinen Eingang mehr gefunden hat in das Spiel. Das haben die Bayern dann halt auch gut gemacht, haben das dann sauber zu Ende gespielt und trotzdem bis zur letzten Szene immer alles versucht. Und ich glaube, das ist auch was, was die Fans gutiert haben und was man einfach gesehen hat. Diese Mannschaft steckt nie auf und unter anderem diese Fähigkeiten bis zur letzten Sekunde alles zu geben, haben sie auch in der Bundesliga dahin gebracht am Ende, wo sie dann noch sind, Felix.
Das hast du ja auch allein schon an so kurzen Capo-Ansprachen gehört. Ich durfte da quasi mittendrin schon dabei sein. Das war jedes Mal kommen, aufstehen, weitermachen, bockstarke Saison. Und ich meine, wir haben ja alle den Empfang gesehen nach dem Spiel. Das war schon Gänsehaut pur, ob es jetzt nach all der Scheiße jetzt auf die Reise ist, ob es eine Verabschiedung von Pascal Stenzel ist, glaube ich, mit Sprechchören und ich meine auch Tränen bei ihm, ob es eine Nübel-Verabschiedung ist. Das war, wenn man noch irgendwie was, so ein Gefühl hatte von, wir brauchen irgendwo noch einen Abschluss oder schade mit dem 0-3, spätestens da, nach den ersten Gesängen, als wir vor der Kurve waren, war das Ding rum. Für mich war es tatsächlich auch schon emotional oder so, ja doch emotional gesehen, ganz, ganz früh schon recht klar, okay, heute Abend kann passieren, was will, weil dieser Verein ja, das ist ja nicht nur, wir haben ja U19-Pokalfinale auch noch, die kamen ja auch noch davor. Die sind mal recht früh im Stadion gewesen, die kamen mit dem Pokal vor die Kurve, wurden gefeiert, wir sind alle Stuttgarter Jungs, Pokal hochgegeben zu den Capos wie letztes Jahr nach dem, ich sag mal, richtigen Pokalsieg. Allein so Kleinigkeiten schon, das war halt schon ganz, ganz großes Kino. Und nur weil ich es vergessen hatte, vorhin zu sagen, bei dem Fanfest, was ich auch einen großen Moment fand und was dann, wie Philipp vorhin gesagt hat, auch größer ist als sowas Sportliches, standen oben natürlich Gott um die Welt getroffen. Irgendwann tippt uns eine ältere Frau an und sagt, viel Glück für heute Abend, war schon in Blau gekleidet und sagt, ich bin Bielefelderin, viel Glück, gewinnt bitte heute Abend auch. Und das sind dann so kleine Geschichten, wo ich, das wird hängen bleiben einfach. Das ist eine ganz normale Begegnung eigentlich, aber das wird, glaube ich, lange, lange hängen bleiben, wenn ich an das Pokalfinale denke. So kleine Geschichten, das war auch ganz groß.
Ich hatte auch noch eine fantastische auf der S-Bahnfahrt nach Hause ins Hotel nach dem Spiel. Sitzt mir gegenüber sitzen Papa und sein Sohn, Bayern-Fans, ja. Und beide so, also weißt du, der Partnerlook, die sahen aus wie aus dem Katalog, und hatten halt an einem ein großes selbstgemachtes Bayern-Wappen noch dabei als wie auch immer Begleitung ihres Spiels da so, und dann aber haben einfach, also die sahen aus wie 100 Tage Regenwetter. Den hast du nicht angemerkt, dass die gerade irgendwas gewonnen haben und so. Ja, und links ein paar Schritte weiter stand eine Gruppe VfB-Fans. Mittelschwer angezündet. Auf jeden Fall kam dann einer von denen hin und spricht den Papa an und sagt so: "Entschuldigen Sie bitte, ich wurde gerade von einem deutschen Bahnpersonal gebeten, Sie doch aufzufordern, mit ihrer Emotionalität ein bisschen rücksichtsvoller umzugehen. Ja, es ist mir hier alles viel zu laut und überhaupt, sie stören die anderen Fahrgäste." Und so hält ihm eine 5-Minuten-Ansprache, die perfekt war. Würde ich sie wiedergeben können heute 1:1? Ich würde alles dafür geben. Ich kann es leider nicht. Ich musste so lachen und dann alle, die das natürlich mitbekommen haben angefangen zu lachen, ob es Stuttgarter waren oder selbst die Bayern-Leute mussten schmunzeln, weil es einfach so gut war. Und der endet dann irgendwann mit dem Satz: "Also gell, bitte jetzt einen Gang runterfahren", und dreht sich um und geht weg. Und die gucken sich an, gucken in diesen S-Bahn-Waggon rein, und es war großartig. Ja.
Ich finde, es ist auch eine würdige Nachfolgegeschichte zu unserem Treffen vergangenen Jahr in der Westend-Klause mit den drei älteren Herren. Das ist auch eine Geschichte, die wir uns noch lange erzählen werden.
Ihr könnt doch nicht einfach in dieser Art und Weise euch jetzt hier aufführen, ja? Stört alle anderen Fahrgäste. Das muss doch wirklich nicht sein. Es war fantastisch.
Fantastisch. Was wäre ein Rückblick auf ein Spiel ohne ein zumindest kleines, aber feines Datenpaket von unserem Felix?
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, du hast auch gesagt, in aller gebotener Kürze. Aber lass uns mal ganz kurz über die Daten nochmal gehen, was diese Partie zu bieten hatte am Samstagabend.
Ja, also wirklich so kurz es geht. Ich meine, im Pokal, wie über die Gesamtsaison schon gesagt, ist es nochmal einfacher, weil die keine eigenen Daten liefern. Die sind wieder von FOTMOB. Expected Goals können natürlich wie immer dazu. Das sind 2,36 beim FC Bayern, 0,36 beim VfB. Ohne das jetzt irgendwie was Finger in die Wunde legen zu wollen, aber wenn man es mit Bundesliga-Werten vergleichen würde, wäre das der niedrigste Wert vom VfB in dieser gesamten Saison. Schüsse aufs Tor sind 6:3 für die Bayern. Großchancen, wie vorhin schon gesagt, sind auch 3:0. Passquote 84% bei den Bayern, 71% beim VfB. Auch das wäre im Vergleich mit den 34 Bundesliga-Spielen der schwächste Wert. Gewonnene Zweikämpfe hat der VfB wieder mal gezogen und wieder mal bei diesen FOTMOB-Werten wirkt das relativ gering, aber trotzdem 37 bei den Bayern, 60 beim VfB, auch da ein großer Unterschied. Und Fouls noch zum Abrunden, da war der VfB auch ein bisschen gallig dabei. Die Bayern haben nur 5 Fouls begangen, der VfB 13.
Das ist, glaube ich, das kompakteste und kürzeste Datenpaket von Felix Mahler. Vielen, vielen Dank dafür. Philipp, gibt's noch was zu sagen zu diesem Riesenwochenende?
Ja, danke. Danke gibt's zu sagen an alle, die uns getroffen haben, mit denen wir sprechen konnten, die uns übermittelt haben, dass das, was wir so tun, ihnen Spaß macht und sie das gerne konsumieren. Und natürlich auch an meinen erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem ich da unterwegs war. Das war natürlich stark, haben wir insgesamt ganz gut gemacht.
Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Dementsprechend würde ich unter diesen Part einen Deckel machen oder einen Strich ziehen, sagt man, glaube ich. Und wir sind gleich wieder für euch da und haben jede Menge tolle weitere Geschichten vom vergangenen Wochenende erst und dann mit Blick auf die vergangene Saison. Bis gleich. Werbung.
Christian, du kennst das sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht. Aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der VfB Stuttgart gewinnt hochverdient durch Tore von Recepi 22., Katowice 30. und Cheche in der 87. Minute. Dieses Pokalfinale mit 3:0 und kann jetzt aus ganzem Herzen feiern. Bitter für den VfL Wolfsburg und seinen jungen Trainer Niklas Breuer. Aber heute war nichts zu machen. Der VfB, die souveräne, wuchtige, intensive, spielstarke und vor dem Tor eiskalte Siegermannschaft.
Es ist ja nicht so, dass der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende nicht ohne einen Titel nach Hause gefahren wäre, denn die U19 von Trainer Tobi Rathgeb gewinnt das Finale im Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Es ist die Krönung einer echt starken Saison für den VfB, Philipp, nicht nur eben im Profibereich, sondern auch im Nachwuchsbereich. Titel für die U17, Titel für die U19 und Klassenverbleib für die U21.
Das ist, ja, ist insgesamt, man muss ja auch das eigentlich noch ein bisschen weiter drehen, auch bei den Frauen gab es noch jede Menge Themen, ja, eben, sage ich mal, Jugend, Nachwuchsbereich, die alle auch sehr positiv ihre Saisons gespielt haben. Das ist eines der besten Jahre, das dieser Club überhaupt je gemacht hat. Also rein, wenn man jetzt das Erreichte sich anschaut, Und das ist für Tobias, sein Trainerteam und seine Mannschaft, danach er so eindeutig auch noch wurde, ich glaube, ich kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja klar, die haben natürlich, er hat es ja angekündigt gehabt bei uns im Gespräch am Montag, Dienstag, die haben natürlich 3-4 Jungs aus der U21 spielen lassen. Klar stand da ein designierter U21-Nationaltorhüter im Tor, ja, und ein Mircea Cacovic, der wahrscheinlich ein paar Millionen Euro einbringen wird in diesem Sommer, ohne je ein Profispiel für den VfL Stuttgart gemacht zu haben. Aber das ist schon trotz dessen in der Eindeutigkeit und Souveränität, wie das runtergespielt wurde, ein absolutes Statement gewesen. Und darauf kann man stolz sein. Es war eine fast ideale Krönung einer starken Saison, die in der Liga zwar, sag ich mal, unter dem geendet hat, wie man das beim VfB gerne hätte, aber schlussendlich steht dann eben dieser Titel und die Art und Weise, das, was die Spieler mitnehmen, durch das Erreichte, in ihrer, was ihre Entwicklungsprozesse angeht, das ist deutlich höher einzuschätzen und einfach ein Riesenbrett.
Ja, und wenn man den Stolz auch in den Augen von Tobi Hartgeb gesehen hat, ne? Also gerade weil wir am Montag mit ihm gesprochen haben, wir wussten auch natürlich, was es ihm bedeutet, was es dem VfB bedeutet, was es den Jungs bedeutet. Und dass diese Feierszenen, also wie die Mannschaft nach Abpfiff direkt vor die Kurve geht und dann die Stadionrunde dreht, Pokalübergabe, es war ein Traum. Und dazu kommt, dass diese Mannschaft in diesem Pokalfinale gezeigt hat, was sie auszeichnet in solchen Pokalspielen, diese Kaltschnäuzigkeit. Die ersten zwei Chancen waren drin. Ja. Die ersten zwei Chancen waren drin und damit warst du direkt auf der Siegerstraße. Der VfL Wolfsburg hatte noch einmal Spieler frei vor Hellstern, setzt den Ball knapp daneben. Das wäre vielleicht für die Gelegenheit für Wolfsburg gewesen, nochmal eine Eintrittskarte in dieses Finale zu kriegen. Aber so souverän, so überlegen, und man hat auch da, man sieht, welche Spieler auch schon Drittliga-Erfahrung haben, da siehst du das. Das ist augenscheinlich. Und ja, wir haben es angesprochen, Enes Redzepi, Mirza Cacovic und Neno Žeželj mit den Toren. Auch für die Familie Redzepi, Hamster-Titel ohne Ende, haben wir am Sonntag auf den sozialen Kanälen gesehen, brutal.
Ja, absolut, gute Geschichte. Und jetzt dann auch spannend natürlich zu sehen, was der Sommer bringt für viele.
Das Ding ist ja, dass wir am Montag, als wir mit Tobi Rathgeb uns unterhalten haben, bewusst den Part Youth League mal ganz klein und kurz gehalten haben. Genau. Aber den kannst du jetzt natürlich auspacken, denn natürlich dadurch, dass der VfB Vierter geworden ist, ist der VfB in der Youth League dabei. Und auch da ist die Vorfreude riesig. Das werden dann die ersten 6 Gegner, die der VfB dann bekommen wird bei der Auslosung Ende August. Genau. Die wird es dann für die VfB U19 geben.
Ja.
Unvergessen. Also wenn man sich auch noch heute da noch mit Tobi unterhält, allein dieses Spiel gegen FC Barcelona auf der Wall da oben, Wahnsinn.
Ja, ja. Und ich habe es ja schon angedeutet, da wird es im Gazi-Stadion wird es diese Saison guten Fußball zu sehen geben. Ne? Der wird nicht unbedingt im Kickers-Trikot gespielt, aber so guten Fußball siehst du da oben, wenn du willst.
Shots feiert. Ja, also das ist wirklich so, dass es ein Riesenerfolg ist, gekrönt. Man muss sagen, dass die auch die Nachwuchsteams des VfB, nicht nur bei den Jungs, auch bei den Mädels echt so ein Stück weit so ein Gewinnergehen sich irgendwie eintrainiert und eingebrannt haben. Und das merkst du gerade in diesen K.O.-Spielen, wenn es einfach darum geht. Ich bin zum Beispiel sicher, ist jetzt hypothetisch, der VfB hat die U19 hat jetzt die Hauptrunde verpasst, aber wenn es auch da in die K.O.-Spiele gegangen wäre, wäre der VfB ganz und gar nicht chancenlos gewesen. Die haben dieses, wenn es um alles oder nichts geht, sind diese Teams da.
Du siehst halt einfach gute Arbeit. Da wird gute Arbeit gemacht. Ja, das zahlt sich aus. Dann kommt dazu, auch durch Arbeit, die wir beispielsweise machen, dass sich halt der Fokus auch ein Stück weit verändert hat. Vor 25 Jahren hat niemand über den Nachwuchsarbeit des VfB Stuttgart irgendwas wissen, hören, lesen wollen. Das hat man verändert. Auch wir haben da einen Teil dazu beigetragen. Und umso schöner, dass die Mannschaften, respektive dass der ganze Club, einfach abliefert, ja, und das wird auch Saisons geben, da wird es nicht mehr so sein. Die Frauen nächste Saison, die werden erstmal beweisen müssen, dass sie verlieren können. Das kennen die ja gar nicht, ja. Aber das wird ihnen in der Bundesliga passieren. Vielleicht nicht jedes Wochenende, aber jedes zweite. Und dann muss man mal gucken, wie sich das dann alles gestaltet. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine überragende Saison gewesen für den Club in allen seinen relevanten Leistungsmannschaften. Wirklich durch die Bank. Ja. das ist schon stark.
Da wirkt dieser Pokalsieg letztes Jahr fast wie so ein Startschuss. Ich muss gerade, während du es erzählt hast, von diesem, wir haben Blut geleckt, da dran denken von, ich glaube, Karasow war es oder wahrscheinlich mehrere sogar. Das hat sich wahrscheinlich irgendwie echt übertragen auf alle. Ich glaube, wir haben einfach alle Blut geleckt und sind einfach geil drauf, den maximalen Erfolg zu holen. Und das ist ja einfach nur das Beste, was hier passieren kann. Also ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr so weitergeht. Und Youth League war ja auch grandios erfolgreich, macht auch großen Spaß. Da hoffe ich nur ein bisschen, natürlich je nach Ansetzung, dass vielleicht schon ein bisschen früher ein paar mehr Zuschauer kommen, die man dann beobachten, weil das hat sich auf jeden Fall auch verdient, die U19.
Definitiv, ja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe es vorher angesprochen, wir haben es dann in der vergangenen Woche ja schon rund gemacht, aber gerne nochmal die U17, VfB, das deutsche B-Juniorenmeister, die VfB-Frauen sind als Meisterinnen aufgestiegen in die Bundesliga, auch da tut sich vieles im Kader, Zusammenstellung, Neuzugänge. Das ist sehr spannend. Wir werden euch da natürlich auch über die Sommerpause auf dem Laufenden halten. Bleibt einfach dran bei uns auf den diversen Kanälen. Das wird auch in diesen Teams einfach ein spannender Sommer, auch mit Transfers, Zugängen, Abgängen unter dem Strich. Aber wir sind echt froh. Ich glaube, Philipp hat es gesagt und ich glaube, Felix und mir geht's auch so. Wir freuen uns wirklich auch, dass wir vor ein paar Jahren einfach diesen NLZ-Frauenpart etabliert haben, dass wir darüber sprechen. Ich merke auch, dass immer mehr Menschen dann so was wahrnehmen und dann kriegst du danach ihn fragen, ey, wo kann ich das U17-Finale sehen? Wo kann ich das U19-Finale sehen? Wo kann ich die Frauen sehen? Das ist cool und freut uns einfach, dass auch da ein Stück weit sozusagen das Scheinwerferlicht auf diese NLZ und Frauenteams gerichtet werden konnte in den letzten Jahren. Jetzt richten wir aber die Scheinwerfer auf die Profisaison 25/26 und das machen wir drei ja schon jetzt ein paar Jährchen. Und es macht irgendwie von Jahr zu Jahr immer mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Platz 4 in der Bundesliga, Einzug ins Pokalfinale, Europa League gespielt mit herausragenden Begegnungen. Ich würde sagen, bevor wir gleich emotional werden und alle unsere einzelnen Momente auspacken, erstens der Hinweis an euch da draußen, schreibt uns natürlich, das wird sicher ohne Anspruch auf Vollständigkeit sein, wenn wir irgendwas nicht haben, was euch in Erinnerung geblieben ist. Meldet euch in die Kommentaren und sonst wo. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Bevor wir gefühlig werden, drehen wir es jetzt um und kommen erstmal direkt zu den Daten. Said El Mala hat es nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM geschafft. Trotz Leaks, aber Felix El Mala schafft es mit einem großen, großen Datenpaket in diese Sendung. Jingle bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Die ganze Nacht hat er sich hin und her gewälzt. Bringe ich ihn nicht?
Natürlich bringe ich ihn. Felix, ich glaube, also wir können das vorwegnehmen. Ich habe sowas wie eine Excel-Tabelle schon in unseren Teams-Kanälen gesehen. Du hast einiges zusammengetragen, was diese Saison so auszeichnet.
Ja, das ist richtig. Ich habe euch auch mal teilnehmen lassen an dem großen, das ist fairerweise Word in dem Fall, weil ich überhaupt kein Fan bin von Excel. Und da hört meine Affinität zu wirklicher Statistikumsetzung auch auf mit irgendwelchen Excel-Tabellen und irgendwelchen Codes und Mathematikrechnungen.
Das macht dich noch sympathischer an der Stelle, damit kann ich nämlich auch nichts anfangen. Ja,
ich hoffe. Und ja, ich habe einiges ausgepackt, Fokus komplett auf Bundesliga, aber auch noch ein bisschen ein, zwei Geschichten drumherum, die andere Wettbewerbe auch noch dazugehören, Europa League, Pokal. Und ich glaube, ihr könnt euch ein bisschen zurücklehnen, weil da kommt jetzt einiges, einfach ein ganz großer Aufwisch quasi von allem, was wir hatten.
Na, ganz kurz hier.
Nachberichte. Jawohl.
Da schenke ich immer gerade mal einen Sprudel ein. Ja?
Ich hoffe, das ASMR hört man gut.
Vom Bayern-Sponsor übrigens, ja. Falls ja,
das ist frech.
Ja, aber
kaum redet man drei Sätze über Kane, schon trinkt er Bayern-Wasser.
Ja. Sauerei.
Können wir bitte zu den Daten kommen?
Ich fange mit den Spielen an, weil allein das ist ja schon absurd. Du hast einen Supercup, 34 Bundesligaspiele, 12-mal Europa League, 6-mal DFB-Pokal. Damit kommen wir auf 53 Spiele. Und da sind noch keine Länderspielpausen mit einberechnet, die ja auch gefühlt schon die Hälfte des Kaders oder so mittlerweile spielt, auch in die U-Teams runter. Das ist schon ein Brett und, glaube ich, eine sehr besondere Saison. Und natürlich, klar, Endergebnis mit den Punkten, Platz 4 mit 62 Stück. Das sind 12 Punkte mehr und 5 Plätze besser als in der Vorsaison. Also auch da eine Riesenentwicklung. Heimtabelle gefinisht auf Platz 3 mit 39 Punkten, Außertabelle auf Platz 6 mit 23 Punkten. Also klar, die Heimmacht ist da weiterhin schon wichtig. Und auch das haben wir schon angesprochen, gehört aber trotzdem zur Gesamtsaison dazu. In allen Auswärtsspielen getroffen, mindestens ein Tor erzielt. Das ist generell ein laufender Rekord, aber eben auch für die Saison. Das gab es noch nie, dass der VfB alle 17 mindestens ein Tor schießt. Und die Konstanz wird auch bestätigt. durch Hinrunden- und Rückrundentabelle. Hinrundentabelle Platz 6, 32 Punkte. Rückrundentabelle Platz 4 mit 30 Punkten, also sogar weniger Punkte, aber bessere Platzierung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man jetzt mal auf Frankfurt guckt, zum Beispiel kurz vor Schluss, dann hätten es auch da 32 werden können, also wirklich brutal konstant. Und auch das haben wir schon nach dem Spiel in Frankfurt gesagt, aber seitdem Punkte, ich sag mal, wie heute gerechnet werden, also clean Punkte und nicht irgendwie 58 zu 32, ist das die punktemäßig fünftbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Und auch das kann man natürlich mal rausgucken nach der Saison. VfB ist geteilt Zweiter in den Punkten nach Rückstand, 20 Punkte geholt nach 18 Rückständen, und Vierter in den Punkten nach Führungen, 58 Punkte geholt und 24 Mal in Führung gewesen. Und damit kommen wir zu dem großen Part von den klassischen Bundesliga-Daten, die wir in Vor- und Nachberichten haben. Geht los mit den Toren. Platz 2, 71 Tore erzielt, das sind also 2,1 pro Spiel. UNDAF individuell Platz 2 geholt hinter dem verrückten Kane, 19 Tore erzielt. Und auch da können natürlich Vorlagen dazu. Jamie Leveling auf Platz 4 geteilt mit 9 Vorlagen. Und Hoeneß ist leider noch minimal abgerutscht. Jetzt ist der BVB auf der 2, aber es ist nur eine Torbeteiligung Unterschied. 28 Stück eingewechselt, also auf Platz 3, was das goldene Händchen angeht. Torschüsse hat UNDAF die meisten abgefeuert in dieser gesamten Saison. Der VfB selber steht bei 6,4 Torschüssen pro Spiel, das ist Platz 4. Und ich spreche von richtigen Schüssen aufs Tor, also nicht alles, was irgendwie da in die Richtung geht. Den Gegnern, auch das gehört natürlich dazu in unseren Daten, haben sie 4,9 Schüsse aufs Tor zugelassen pro Spiel, also weniger. Expected Goals sind wir fast bei 2, 1,82 XG pro Bundesligaspiel erspielt. Mit dem Gegner haben sie 1,55 XG zugelassen. Und auch da, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, weil diese Bayern-Werte halt so überragend sind. Die hatten irgendwann 4, irgendwas gegen VfB. Rechnen wir mal die Bayern mal raus und gucken auf 32 Partien, dann sind wir schon auf 1,4 runter von 1,55, also wirklich solide. Großchancen sind wir bei im Schnitt 3,2 pro Spiel, die Gegner hatten 2,4, ist auch da fast 1 Unterschied. Gegentore ist der VfB auch stark gewesen, Platz 14 mit seinen 49 Stück, im Schnitt 1,4 kassiert. Und auch da ist Nübel hervorzuheben auf Platz 5, was die gehaltenen Torschüsse angeht, 3,3 pro Spiel. Auch das haben wir schon angesprochen, hat über 11, ich sag mal, expected Gegentore verhindert und ist damit auf der 1, 11 mal zu 0 gespielt in der Bundesliga. Ballbesitz 56% im Schnitt ist Platz 3. Und auch da kürzt ein bisschen Ballbesitz rein. Stiller hat individuell die 5 meisten Ballberührungen pro Spiel gehabt. Das sind über 80 im Schnitt gewesen. Und auch das haben wir ja jede Woche aufs Neue, aber auch die Pässe. Der VfB hat im Schnitt 523 Pässe gespielt. Seine Gegner 380. Das ist schon auch wieder ein massiver Unterschied. Und die Passquote, auch wenn es jetzt im Pokalfinale mal nicht so stark war, sind wir im Schnitt bei 85,1% und damit auf Platz 5. Die Gegner hatten beim VfB im Schnitt 77% Passquote. Und Ramon Hendricks ist individuell auf Platz 3, hat über 92% Passquote im Schnitt gespielt, was natürlich auch sehr, sehr stark ist. Laufleistung ist was, wo der VfB nicht so gut dabei war. Jetzt kommen so die paar Durchhängerwerte, sag ich mal, Platz 14, ist im Schnitt 117,6 Kilometer pro Spiel gelaufen, die Gegner so circa einen Kilometer mehr im Schnitt. Sprints sind wir beim VfB wieder auf Platz 14, auch da ist ein bisschen enger mit den Gegnern, 154 im Schnitt beim VfB, 158 bei den Gegnern. Intensive Läufe ist auch da wieder Platz 13. Ja, das ist alles ein bisschen Optimierungsbedarf. Gewonnene Zweikämpfe ist stark. Also ich rede hier von insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, nicht von der Quote, sondern bei 96, 97 im Schnitt. Die Gegner hatten 85, also da immer auch ein großer Unterschied. Und auch die gehört dazu, auch wenn sie in unseren Daten selten dabei war. 54,4% Zweikampfquote. Und das ist damit, wo ich zumindest geschaut habe, das zweikampfstärkste Team der Bundesliga-Saison, der VfB Stuttgart. Und auch da haben wir Hendricks wieder mit dabei, ist nämlich in der 2, was die individuellen Zweikampfquoten angeht, fast 68% gewonnen. Nur Vuskovic ist noch drüber auf Platz 1. Gewonnene Kopfballduelle ist der VfB auf Platz 5 gelandet. Ist auch wirklich nicht schlecht. Individuell ist der Chef Chabot gut dabei, gewinnt im Schnitt fast 9 pro Spiel. Flanken aus dem Spiel hat der VfB die 1 abgegeben, hatten sie gefühlt über alle Spieltage durch. Jetzt sind sie auf Platz 2 gelandet, im Schnitt fast 12 Stück pro Spiel in den 16er gejagt oder irgendwo hingejagt. Leveling ist individuell auf Platz 3, was ja oben auch ein bisschen zu den Vorlagen passt. Hat 3 Flanken pro Spiel geschlagen im Schnitt. Die Karten sind nicht groß. Interessant, Platz 9, begangene Fouls auf Platz 13, das ist alles vollkommen in Ordnung für den VfB Stuttgart. Und natürlich noch ein, zwei Daten zu Pokal und Europapokal. Zum 8. Mal im Pokalfinale gewesen, 2-mal davon noch, ich sag mal, aus der Zeit vor der Bundesliga, also sag mal 6. Und zum 1. Mal eben 2-mal in Folge, das gab es noch nie, Back-to-Back-Pokalfinals. Und das ist natürlich in Europa League, haben wir auch damals schon angesprochen, gehört aber zum Saisonrückblick dazu. Das beste Abschneiden seit der Saison 12-13. war auch die erste Teilnahme an der Europa League seitdem, aber trotzdem, Achtelfinale war ja trotzdem historisch, glaube ich, als richtiges Wort. Und der VfB wird jetzt damit durch Platz 4 zum 6. Mal an der Champions League teilnehmen, also spezifisch an dem Wettbewerb, so wie er jetzt eben heißt. Und ja, ich glaube, nach all den Daten, um das nochmal aufzugreifen, sehe ich, glaube ich, jetzt auch doppelt, wie die überragende Choreo, die sie hatten, um das nochmal geschwind zu betonen, was da aus dem Marathon-Tor rausgeholt wurde. Das großer Respekt dafür, auch das bleibt, glaube ich, für immer. Und ja, man konnte schon mal schlechtere Daten vorlesen, glaube ich. Das war schon eine ziemlich, ziemlich erfolgreiche Saison.
Danke, 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 Felix. Das waren schon mal schlechtere, da kann ich mich dran erinnern, auch aus fiesen Abstiegskampfzeiten. Ja, das spricht einfach alles für die große Konstanz, für viel Spitzenwerte. Und ja, das untermauert einfach das, was dann am Ende auch die schlichte Bundesliga-Tabelle sagt. Auch was dann die Pokalwettbewerbe angeht, ist das einfach eine Riesensache gewesen. Wir würden jetzt mal, wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie blicken wir noch ein bisschen auf diese Saison zurück und haben uns zumindest mal zwei, drei Kategorien rausgesucht, wo sich jeder mal ein paar Gedanken gemacht hat von uns. Spieler der Saison, Moment der Saison, Highlight der Saison. So ein bisschen wäre das mal gegliedert, wenn es Lowlights gab, dann können wir die natürlich auch erwähnen, also Grüße an Uli, Momente, die vielleicht nicht ganz so schön gewesen sind. Das Gegenteil von Höhepunkt, ein Tiefpunkt, aber wobei, ich will jetzt nicht Rudi Völler zitieren und den noch tieferen Tiefpunkt.
Dafür brauchst du erstmal drei Hefeweizen.
Das ist richtig, das ist richtig. Erste Kategorie würde ich sagen, unser Spieler der Saison. Jeder hat sich da von uns Gedanken gemacht. Philipp, willst du starten?
Kann ich gerne. Ich habe mir Jamie Leveling notiert. Einfach, weil er zu dem Paket, das er sowieso schon hatte, nochmal mächtig eins draufgepackt hat. Ja, an Leistungskonstanz, Polyvalenz, ist es eigentlich vollkommen egal, wo du den spielen lässt. Ja, im Zweifel stellt er sich auch ins Tor. Ja, Scoring-Werte überall ist er besser geworden. Und wir wissen alle, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man schon Nationalspieler ist. Aber er ist von einem Nationalspieler, der nominiert wird, zu einem potenziellen Starter geworden. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn Nagelsmann den in seiner Startelf im ersten Spiel bei der WM drin hat. Und auf diesem Level nochmal so einen großen Sprung zu machen, innerhalb einer Saison, da gehört einiges dazu. Jamie Leveling hat das geschafft und deswegen ist er mein Spieler der Saison.
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so ein
und
bisschen...
Und was ich auch noch, sorry, ja. Ganz kurz, das, was ich besonders mag, er hat die Klappe aufgerissen und geliefert. Ja, so.
Ja, richtig.
Ja? Und damit kann ich sehr gut arbeiten. Ich kann nicht so gut arbeiten mit denen, die Klappe aufreißen und nicht abliefern. Ja, aber mit der Performance, da kann ich mich wirklich anfreuen.
Einzige Einschränkung, vielleicht die Europapokalaussage da über nochmal.
Ja,
aber ansonsten hast du
er
völlig recht.
Champions League.
Natürlich. Und das ist auch so der Spieler, bei dem ich das größte, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Gefahrenpotenzial für die WM sehe. Also wenn der, ne, ihr wisst, was ich meine, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn der wirklich irgendwann Starter werden sollte, und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, und vielleicht eine richtig gute WM abreißt und irgendwann kommen im August ein paar Engländer mit Geldscheinen. Jamie Leveling sagt immer wieder, da muss schon wirklich ein Top-Top-Club mit Top-Top-Angebot kommen, um das zu packen. Aber wir haben es auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass da einfach im August aus England verrückte Dinge passieren. Und das ist bei Jamie Leveling so der Punkt, wo ich sage, das könnte noch eine andere Richtung auch nehmen, je nachdem, was für eine WM er spielt. Ich glaube, die wird da ganz wichtig sein, auch aus VfB-Sicht. Soll ich mal, oder? Dann hat Felix noch ein bisschen Sprechpause, der hat ja jetzt gerade gefühlt 15 Minuten referiert. Neben tatsächlich vielen, vielen Spielern, die wir könnten insgesamt 10, 12 Spieler uns raussuchen. Also angefangen bei Nübel, Felix hat die Quote gesagt, bei Jeff Chabot, Ange Stiller, auch Nati Cema, Führich, der, wie ich finde, eine bockstarke Rückrunde gespielt hat und aus unerklärlichen Gründen nicht für die WM nominiert ist, habe ich mir einen rausgesucht, der genauso wie Dennis Undav zur WM fahren wird, allerdings nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft, sondern für ein kleines Land im Südosten von Europa, Bosnien-Herzegowina, Ermedin Demirovic. Warum? Weil ich finde, dass Medo den VfB, er ist ein Gesicht des VfB geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Er symbolisiert ein bisschen den VfB, diese Mannschaft, diese Einheit, diese Entschlossenheit, aber schon auch Bescheidenheit in manchen Momenten. Also wir sprechen im Podcast so oft über Demut oder haben oft darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch gerade wenn es gut läuft, das sich zu bewahren. Und ich finde, er bringt das auf den Platz mit seinen Zahlen. Er bringt das auf den Platz charakterlich. Es ist ein super Typ. Ich freue mich wahnsinnig, dass er diese Nummer mit Bosnien-Herzegowina geschafft hat. Das ist, glaube ich, für einen deutschen Fußballfan gar nicht so zu greifen, weil es irgendwie selbstverständlich ist, dass man einfach bei der WM dabei ist und viele gucken dann erst, wenn die WM losgeht. Für dieses kleine Land ist es eine Mondlandung. Das wird für immer bleiben. Und da ist er Teil dieser Mannschaft, die England, soweit kommt es noch, vielleicht bei der WM, aber die Italien geschlagen hat. Und beim VfB hat er einfach gezeigt, vor allem hinten raus, wie wichtig er ist. Und immer mal wieder, also zum Beispiel für mich bleibt, wir sind noch nicht bei den Momenten, aber ich habe ihn nicht, deswegen erwähne ich jetzt das schnelle 1-1 gegen Leverkusen. Ja, der 2-3 Anschlusstreffer in Hoffenheim. Das sind alles so Sachen, wir werden wahrscheinlich viel über dann Last-Minute-Tore sprechen und über Siegtore, aber Ermedin Demirovic ist der, der den VfB auch oft, wenn es nicht lief, im Spiel gehalten hat oder ins Spiel zurückgebracht hat. Und abgesehen davon hat er sich gut eingebracht in das Team, versteht sich gut mit Dennis Undav, bis jetzt auf diesen einen Scheißpass von Undav in Berlin, den klammern wir mal aus. Aber ansonsten ist das ein gutes Duo. Er bringt eine gewisse Körperlichkeit rein, die ich sehr wichtig finde, die auch wichtig ist in diesen schmutzigen Spielen in der Bundesliga. Und ja, aber dieses 1-0 kurz vor Schluss gegen den SC Freiburg ist für mich ein ganz persönliches Zuckerchen auf seine Saison. Deswegen Ermedin Demirovic für mich der Spieler der Saison.
Mag ich auch sehr. Und auch einer, der einfach über eine Saison Tore garantiert und der eigentlich auch irgendwie zum VfB ganz gut passt, weil es ja trotzdem auch ein paar Gegensprecher gibt. Aber ich werde auch erstmal bei ihm bleiben, sage ich mal, von wegen bitte behalten und bitte nicht irgendwie drüber nachdenken. Ich mag ihn auch sehr. Wen ich auch sehr mag, wen ich mitgebracht habe, ist Ramon Hendricks. Könnten auch irgendwo in die Richtung gehen von beste Entwicklung über die Saison, aber brutal, wie es sich festgespielt hat irgendwann. Ich habe mich ja fast schon selber so ein bisschen eingeleitet mit Platz 3 in der Passquote, Platz 2 in der Zweikampfquote. Also hat auch Werte für sich, einfach Greifbares. Hat 31 Bundesligaspiele gemacht, davon aber halt nur 65% Startelf, 66% Spielminuten. Also jetzt nicht immer die Eins gewesen auf dem Sheet, jetzt gegen Ende immer mehr, deswegen festgespielt. 3 Vorlagen. Mir bleibt da vor allem natürlich der Weltball gegen Köln auf deinen Demirovic im Kopf. So sehen die halt auch solche Spiele entscheiden können, individuell. Alle 12 Europa League-Spiele gespielt, wenn auch nicht 100% durch und nicht immer Startelfquote. Und eben auch da, weil es ja auch aktuell ist, natürlich noch jedes Pokalspiel gemacht von Beginn an. Auch das ist natürlich ein Ding auf dem Weg ins Finale. Und auch da sind natürlich nur so Werte von den Kollegen von Transfermarkt.de, aber auch da ist halt die Entwicklung zu sehen. Mitte Dezember 25 war er bei 5 Millionen, Mitte März 26 schon bei 20 Millionen. Da hat es einfach einen Schub gegeben. Ich mag den als Typen komplett. Ich fand ihn auch in Berlin richtig stark. Einfach auch so ein harter Hund da hinten drin. Einfach dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben, dieses Holländische, irgendwie der wirkt mir so richtig teilweise so New Kids-mäßig, so ein richtiger, richtiger positiver Raudi da hinten drin. Einfach, das mag ich extrem. Und eben auch einer so ein bisschen unterm Radar einfach. Der kam da im Sommer 24 für unter 1 Million. Den hätte sich auch, ja, FC Augsburg, Mainz 05, die hätten den auch alle bekommen können für solche Summen. Sind wir nicht in Bereichen wie bei Kane oder so, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Deswegen mag ich sehr, die Entwicklung freut mich sehr und soweit ich das weiß, wohnt er auch in meinem Dorf, aber das nur als Randaspekt.
Hendricks Junge!
Ja.
Guter Mann.
Nee, manche Szenen dachte ich schon echt irgendwie.
Total. Und es gab doch auch eine Situation im Pokalfinale, wie er dann einfach mal die ganze Kurve kurz aufgeheizt hat. Ja. Und Philipp und ich, wir haben uns auch unterhalten, dass Ramon Hendricks ein super Finale gespielt hat und bei dieser einen Flanke. Ja, und bei dieser, und dann wahrscheinlich ist es sogar seine Fußspitze, die bei der Olise-Flanke noch dafür sorgt, dass sie genau den Kopf von Harry Kane erreicht. Das war nämlich auch sehr unglücklich.
Das ist ja das, der hat den eigentlich komplett in der Tasche, ja. Und trotzdem macht er 2,5 Vorlagen, weil auch bei dem Elfmeter war er, glaube ich, in der Entstehung noch beteiligt. Und das siehst du halt auch mal wieder, ja, wo die Unterschiede einfach liegen dann. Auf dieser Niveauebene dann trotzdem nochmal die entscheidenden Szenen hat halt alle der FC Bayern geprägt. Aber gut, was soll's.
Aber Ramon Hendricks ist vielleicht ein ganz guter Punkt, womit wir in die nächste Kategorie wechseln können, Moment der Saison, weil da könnte ich dran anschließen. Ramon Hendricks ist einer gewesen, der an einem, ich glaube noch recht kalten, späten Sonntagabend einen Diomandé über 90 Minuten so entnervt hat, dass der gar keinen Bock mehr hatte. Und das ist für mich tatsächlich dieses Spiel gegen RB Leipzig, dieser Heimsieg, dieser 1-0-Erfolg, ist für mich, auch wenn es gar nicht so spektakulär klingt, einer der Momente dieser Saison. Ich habe es, glaube ich, irgendwann, als das Spiel dann vorbei war, in der Folge danach habe ich es angekündigt. Wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann bleibt das dabei. Warum? Erstens, weil ich 1-0-Siege liebe. Da bin ich ein kleiner Italiener. Zweitens, weil er, Philipp wollte schon singen. Ich wollte schon ansetzen.
Ich war kurz davor, ja.
Zweitens, weil es eigentlich der Sieg war und dann natürlich in Verbindung mit den Spielen gegen Hoffenheim und Leverkusen kurz vor Schluss der Saison, die genau das bekräftigt haben, dass der VfB eine Mannschaft ist, die sich die Top 4 verdient in dieser Bundesliga. Also in diesen direkten Duellen dann da zu sein und dieses 1-0 gegen Leipzig, du hast unter der Woche gespielt, du hattest Fußball in den Knochen, dann kommt ein Gegner, der die ganze Saison über keine englischen Wochen spielt, der hochmotiviert ist, der nur in diese Champions League zurück will. Und du machst ein defensiv sehr gutes Spiel, hast in der einen oder anderen Szene Nübel und ein bisschen Pfostenglück und hast vorne den einen Moment, wo du den Torwartpatzer ausnutzt und dazu eben in Verbindung mit dem Defensivverbund ist das für mich, wenn es unspektakulär klingt, aber das war für mich der Sieg, der mir wirklich und ich glaube vielen Fans gezeigt hat, hey, dieser VfB Stuttgart macht keine halben Sachen, dieser VfB Stuttgart will zurück in die Königsklasse. Und das war so ein Moment, Spitzenleistung von allen Mannschaftsteilen in einem Spitzenspiel in Verbindung mit der Cannstatter Kurve und dem Stadion, war für mich tatsächlich ein sehr, sehr guter Sonntagabend.
Und ich glaube, der Leipziger läuft auch immer noch in dem Hendrix-Trikot rum. Also auch das sind irgendwelche KI-Fakes, aber da ist der Kick mit dem Trikot. Also ich glaube, dem ist vielleicht die Leistung auch so ein bisschen hängen geblieben, wenn man es so interpretieren will. Finde ich sehr gut, das Leipzig-Spiel, was jetzt halt nicht diesen einen Moment hat, wo man vielleicht direkt dann dran denkt. Lars Minitore angesprochen. Ich muss trotzdem, glaube ich, eins nehmen. Wir kommen noch zu Highlights und mal andere Sachen dabei, aber wenn ich von Moment spreche, von so Momentaufnahmen mir das für mich so auslege, dann ist es, glaube ich, für mich tatsächlich der Tomasch in Hoffenheim. Habe überlegt, welcher von den beiden Tomasch wird es da innerhalb von diesen anderthalb Wochen oder was es da war, der Zeitraum. Aber der in Hoffenheim war halt schon verrückt, weil du halt einfach nicht so wirklich zufrieden warst mit der Leistung auf dem Platz, dann nach der roten Karte nicht so ganz wusstest, reicht das heute wieder, sind sie wieder da und ja, dann fällt dieses 3-3 und wenn ich es explodiert. Das war für mich der Auswärtsjubel der Saison, der Tomasch gegen Freiburg und der Heimjubel der Saison. Was da abgegangen ist, wie Leute über Reihen lagen, diese streiten sich die Gemüter, die 10.000 plus, sage ich mal, VfB-Fans da in Hoffenheim. Und ob es jetzt das Spiel war, weiß ich nicht. Aber in Retrospektive auf jeden Fall eins der Top-3-Spiele wahrscheinlich, die am Ende die Champions League dann auch gesichert haben. Vor allem, glaube ich, auch in dem, was du danach an Hoffenheim gemerkt hast, irgendwie gegen Bremen noch hingewirkt, trotz langer Überzahl, dann in Gladbach einige gefangen. Ich glaube, das hat auch in denen ein bisschen was entwickelt, das Spiel. Deswegen ist das mein Moment der Saison.
André Kramaric würde sagen, we have a shit Saisonfinale gespielt. Aber das nur am Rande. Ja, sehr, sehr gut, gehe ich mit. Und weil du es nicht gesagt hast oder nur angerissen hast, ich mache den doppelten Thomas Steck, den lasse ich gelten.
Ja, okay.
Also geht schon. Philipp.
Irgendwann spät abends in Braunschweig. Lorenz Assignon legt sich einen Ball auf den Punkt. Es steht 13-13 oder so. Keine Ahnung.
Könnte sogar sein. Ich glaube, es war fast der 12. oder 13.
Ich habe komplett den Überblick verloren gehabt. David und ich waren dort, haben das Spiel gecovert für euch. Wir konnten schon eigentlich schon die zweite Halbzeit Verlängerung standen wir. Du konntest nicht mehr sitzen. Das war einfach unmöglich. Dieses Spiel hat so eine Energie gehabt oder auf die Ränge projiziert. Die Bielefelder, die Braunschweiger waren eh alle komplett natürlich enthemmt, ja. Und das war ein Wahnsinn, dieses Spiel. Und dieses Elfmeterschießen. Und dann legt er sich den Ball hin. Und alles so um Himmels Willen. Ja. Du hast wirklich jeden Stuttgart, den du um dich rum gesehen hast, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und dann läuft er an und macht diesen Elfmeter in einer Lässigkeit da rein, dass ich dachte, wir stehen beim Elberknallen auf dem Bolzplatz hier im und es ist einfach überhaupt keine, das spielt gar keine Bedeutung so, ja.
Elfmeterturnier vom TSV Bergheim,
so, ganz groß. Richtig, genau. Und, ey, es war Wahnsinn, wirklich, dieser Moment. Und was da, natürlich Jubel, du hast das Spiel gewonnen, bist, aber ihr wisst alle, wie oft wir Saisons hatten und darüber sprechen mussten, dass schon ganz früh in der Saison der Drive weg war, weil du die erste Pokalrunde verloren hattest. Oder ja, oder ein anderes Spiel in der Frühphase, wo das ja den kompletten Schwung nimmt. Und das wäre so ein Spiel gewesen. Ja,
zumal, Philipp, der VfB unmittelbar davor Supercup und das Spiel bei Union verloren hatte.
Genau. So
das
sieht's
war ja
aus.
Ohnehin nicht viel Drive drin. Da so kommt Freiburg, Gladbach war auch nicht überragend.
Naja, du hast eine gute Vorbereitung gespielt. 4-4 Eindhoven, 2-1 gegen Vigo, Toulouse 6-0 weggeballert. Ja,
der Saisonauftakt war es
viel dann angeht. Generalprobe verloren gegen Bologna. Supercup verloren gegen Bayern. Bundesliga-Auftakt verloren gegen Union. Und dann kommt dieses Spiel in Braunschweig.
Ja.
Und es war ein immens wichtiges Spiel. Und die Art und Weise, wie es gewonnen wurde, durch den letzten Akt, diesen Elfmeter, Wahnsinn, ja. Da war so viel drin. Da war so viel auf dem Spiel. Da lag das ganze Fleisch auf dem Grill, wie manch anderer sagen wollen würde. Oder die Karten auf dem Tisch, oder was auch immer. Und dann hast du abgeliefert und ziehst das Ding und nimmst dir damit einen ganz anderen Vibe mit in die ersten wichtigen Wochen dieser Saison.
Ich erinnere mich so sehr dran, das war Ende August, Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich das gerne in anderen Gefilden dann verbringe. Und in meiner kleinen Ferienwohnung am Meer habe ich dieses Spiel angeschaut und bin am Ende, ihr kennt das sicher auch, wahrscheinlich auch ihr da draußen, wenn du nicht im Stadion bist, sondern du schaust ein Spiel vor dem Fernseher und irgendwann tigerst du nur noch wie so ein Irrer. So links, rechts, ziehst irgendwelche Kreise, weißt gar nicht, was du machen sollst, guckst du hin, guckst du nicht hin, was machst du? Ich glaube, es war kurz vor Mitternacht, als dieser Elfer
reinging. Ja, genau, es war kurz vor Mitternacht.
Boah, das hat ja gar kein Ende genommen, ja. Das nicht nur, das Spiel war ja auch, ne, Braunschweig schießt da zwei Welttore und Nick Woltemade gerade so in die Verlängerung, dann führst du, dann schießen die wieder eins. Es war völlig irre und ich kann es euch sagen.
Vor mir, zwei Reihen vor mir, sorry, grüß dich, unterbreche, ja. Saß Ermin Bicaktic, ja. Der ehemalige VfB, Eisen-Ermin, ja, der ehemalige VfB-Union-Spieler, der dann die letzten Jahre in Braunschweig Kapitän war, der wurde verabschiedet vorm Spiel. Und du hast wirklich gemerkt, wie in ihm haben einfach diese zwei Herzen in der Brust getobt, ja. Natürlich hat er was für Braunschweig übrig, logischerweise, aber auch für den VfB. Der saß nur noch mit den Händen den Händen vor den Augen, da hat der nicht mehr hingeguckt, der hat nur noch den Kopf geschüttelt und seine Frau oder seine Freundin nimmt dann die ganze Zeit, guck doch hin, der konnte nicht mehr, wahnsinnig intens, ja, es war wirklich von der Intensität dieser Moment war krass, ja.
Und es ist wirklich so, dass einfach solche frühen Spiele eine ganze Saison definieren oder in eine Richtung lenken können. Ja. Ich meine, wenn diese Elfmeterschießen nicht gewonnen wird, reden wir nicht über das Pokalfinale in Berlin. So einfach ist es.
Bei beiden Mannschaften, die Bayern sind in Wiesbaden fast raus. Ja. Erste Runde.
Ja. Also, das ist tatsächlich, ich finde es gut, dass wir auch jetzt, was die Momente angeht, nochmal so weit zurückgegangen sind, weil vielen bleibt natürlich vor allem dann die Rückrunde oder das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Aber gehst du in Braunschweig raus, reden wir vielleicht über eine ganz andere, oder wir reden sehr sicher über eine ganz andere Saison aus VfB-Sicht. Und dann hat sich gezeigt, guck mal, der VfB kann doch Elfmeter schießen. Ich war überrascht über teilweise die Qualität von Wagnermanns, Karasors, Elver. Na, Karasor, glaube ich, schießt den unter die Latte, als wäre er irgendwie, weiß ich nicht.
Da gab es viele so Asignor-Momente, so warum steht der jetzt groß da gerade?
Sehr schön, Philipp. Also gut, dass du das uns nochmal zurückgebracht hast. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dann kurz vor Mitternacht einfach noch zwei Schnäpse gebraucht habe, aber das
einfach eine andere Sache. Ja, immer griffbereit in der kleinen Wohnung.
Schön Travaritza, das ist gut, ist auch gut für den Magen und so.
Ja, genau.
Ich würde sagen, bevor wir, weil ich habe das mal in Deutsch gelernt, dass man mit den guten Sachen enden soll, habe ich die Highlights mal noch hinten angestellt, also wenn es so große Highlights gab. Deswegen würde ich voranstellen, dass wir kurz über sogenannte Lowlights, nicht so schöne Momente sprechen. Habt ihr was? Ich glaube, Philipp, du hast was, ne?
Ich habe sogar zwei.
Okay.
Ja, also ich habe einmal das ganze Devinter-Paket. Ja.
Ja.
Das war einfach hochgradig asozial. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Ja, von, ob das jetzt die Polizei war oder ob das der normale Niederländer war, der quasi am liebsten ins Gesicht gespuckt hätte, wenn du einfach nur ein Pastetchen und eine Fanta bestellt hast an seinem Tresen. Keine Ahnung. Ja. Und, das zweite ist der ganze März. Und ich nehme noch das Dortmund-Spiel mit rein. Ja, du hast den März, hast du einfach nicht geliefert, ja, du hast das Gros deiner Spiele verloren, da sind Niederlagen gegen Porto dabei, alle beide, da hast selbst in der Länderspielpause ein Testspiel gegen fucking Groß Asbach verloren, ja. um dann dieses Dortmund-Spiel herzugeben, spät, verbunden auch noch mit diesem Platzsturm. Ich habe damals eigentlich alles dazu gesagt, aber das geziemt sich einfach nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, man kann sich nicht von irgend so einem Suppenkasper, egal ob der Adeyemi heißt oder sonst wie, zu sowas hinreißen lassen. Das ist nicht standesgemäß. Du bist Stuttgart-Mann, du hast das sowas überhaupt nicht nötig. Ja. Und deswegen sind das schon zwei Dinge, die mir so ein bisschen negativ in Erinnerung sind im Rückblick auf diese letzten Monate. Aber schlussendlich, wie gesagt, muss man es auch nicht größer machen und breiter treten, als es ist.
Ja, kann ich mich direkt anschließen, weil dann würde ich nämlich kurz den sportlichen Bogen schließen. Dass das Einzige, was mich wirklich aus sportlicher Sicht in dieser Saison geärgert hat, ist, dass man mal wieder gegen Borussia Dortmund verloren hat.
Die Marke einfach nicht.
Also das, dieses bisschen, ich mochte das, also genauso wie es der VfB sich gegen Leverkusen zurückgeholt hat, mit voller Wucht in dieser Saison. Und nach diesem 3-3 im Hinspiel in Dortmund, als du es denen nochmal richtig einen reingedrückt hast, so, die Nachspielzeit hätte ich nicht gebraucht. Da jetzt mit Zweifel nochmal 0-0 einfach so. Da hast du auch bei den Dortmundern hinten raus gesehen, wie sehr sich das über Jahre angestaut hat bei denen, wenn es um den VfB ging. Ich hätte das gerne noch ein bisschen in die nächste Saison mit reingetragen, aber vielleicht kommt es ja wieder. Also das ist so tatsächlich, es gibt wirklich wenige Sachen, die in dieser Saison nicht so schön waren, aber das ist aus sportlicher Sicht ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ach komm, nicht denen jetzt die drei Punkte überlassen, nicht heute Abend. Aber man kann ja nicht alles haben.
Ja, es war echt schwierig, was zu finden, aber ich finde es gut. Ich habe Devinter tatsächlich, also nicht vergessen, aber finde ich gut, dass es genannt wurde, weil ich eher so geschaut habe, was sind die Lowlights, für die der VfB was konnte. Und da waren es ja einfach nur, in welcher Form auch immer, vor allem die Fans, einfach Opfer von dem Gesamtumstand. Und der März passt ganz gut, weil diese Geschichte gegen Dortmund hat sich ja ein bisschen reingeritten, schon aus Porto. Da war ja auch schon mit den Spielern, die gejubelt haben, voller Kurve, hat sich so ein bisschen aufgebauscht. Ich habe Dortmund auch aufgeschrieben, weil ich es auch massiv nervig finde, wie du es verloren hast, dass du es verloren hast, dass diese, was weiß ich was, das jetzt 8 Spiele in Folge ohne Niederlage unter Hoeneß gegen BVB waren. Da hat sich einfach so ein bisschen was aufgebaut, ob man da jetzt mitgehen will oder nicht, aber so ein bisschen was ist ja da zwischen VfB und dem BVB. Mein erster Gedanke bei Lowlights war tatsächlich, ohne was spezifisch zu wissen, Standardsituation offensiv. Das war so mein erster Gedanke, so oft wie man sich da über irgendwelche Ecken beschwert hat. Aber ich glaube, mein Lowlight, auch wenn das halt, das ist wie gesagt schwierig, was zu finden und meckert auf hohem Niveau, einfach weil man es erlebt hat, war für mich dann spezifisch der Freistoß in Hamburg. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Der Moment von, komm, Überzahl, letzte Aktion, Punkt ist auch okay, Hamburg ist zu Hause stark, im Gästeblock, vielleicht fliegt nochmal ein Ding rein und dann siehst du, was die da für einen Vollquatsch bauen mit diesem Freistoß. Du merkst, da kommt keiner mehr dazwischen. Ich glaube, Mittelstädt war es, der es versucht hat. Wagnermann, glaube ich, auch dabei gewesen. Keiner hält das Ding auf. Dann hast du auch noch ein bisschen Pech, dass das Ding so durchrollt. Ball in der Mitte, siehst Vieira und weiß genau gut, in, keine Ahnung, 2 Sekunden habe ich hier diese ja doch ganz coole Torhymne, die du aber in dem Moment nicht hören möchtest. Heimbereich explodiert komplett und du kannst eigentlich nur handlungsunfähig zuschauen. Das war für mich so vom Gefühligen, sag ich mal, das Lowlight, aber man merkt schon allein an, was wir hier, über was wir reden, so viel gab's da nicht.
Das ist wohl wahr, ja. Scooter hätte ich dann auch nicht zwingend gebraucht in dem Moment. Da bin ich bei dir. Aber ansonsten scheint es auch in der VfB-Kabine gar nicht unangesagt zu sein, wenn man an diesen Clip erinnert, als Jamie Leveling, den glaube ich in Frankfurt danach abspielen wollte. Animiert von, ich meine, Ermedin Demirovic. Ihr merkt, es ist tatsächlich, es gab nicht so viel, womit wir bei den Highlights wären, die wir uns so ein bisschen rausgesucht haben. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte. Hier, Philipp, was hast du?
Ja, es liegt ja wohl auf der Hand, Leute, oder? Also, ne, damit kann ich euch jetzt wahrscheinlich immer hinterm Ofen hervorlocken, aber natürlich alles, was mit grün-weißen Streifen zu tun hat. Ja, und im Moment der Auslosung und dem Livestream, den wir da hatten, als das Los Glasgow Celtic kam, über die beiden Spiele, dieses Ganze, wenn ich das als ein Paket sehe, dann ist das mit das Größte, was ich in den 10 Jahren jetzt in diesem Job irgendwie erlebt habe, so, ja, weil es einfach, natürlich, das ist sehr subjektiv, sage ich eh klar, ja, aber das, weil das so viel Emotionen und so viel Gefühle drin sind, so viel gute Erinnerungen, so viel Freundschaften, Dinge, die einfach, ja, mir sehr viel bedeuten und das ist das viel Wichtigere, ja, dieses Spiel dort hatte zwei Ebenen, die einfach immens wichtig sind. Zum einen das Sportliche. Du hast zum ersten Mal seit Ewigkeiten ein internationales Knockout-Spiel nicht nur gewonnen, du hast es dominiert. Du hast die Hütte dort leer gespielt. Du hast dich international wieder richtig auf die Landkarte gesetzt. Man muss immer bedenken, Celtic ist eine weltweit wahrgenommene Mannschaft. Ja? Das heißt, es hat weltweites Echo hervorgerufen, dass du die 4-1 hergenommen hast in ihrer Schüssel. So, ja. Und dieser Name VfB Stuttgart war wieder richtig auf der Landkarte, ja. Und das Zweite, und das finde ich das Allerwichtigste an diesem ganzen Komplex, all diese Spiele zuvor international in den 2 Jahren fast oder in dieser Champions-League-Saison davor und in der Europa-League-Saison hatten alle irgendwo was negativ behaftetes. Bratislava vielleicht kannst du rausnehmen, ansonsten war alles irgendwie...
Doch, den Nachtzug, aber ansonsten...
Ja, also es war alles irgendwie was Schwieriges, Schlechtes mit dabei. Ja, du hattest die Experience für die Leute, die Erfahrungen, die Menschen machen durften, die Fans machen durften, waren weit weg von dem, wie Fußball eigentlich sein sollte. Mhm. Und Glasgow war das Gegenteil. Ja, wie so eine Art Rückzahlung, ja. So, das endlich hast du diesen Payoff für all diese Scheiße, die du fressen musstest, salopp formuliert, über die letzten Monate, ja. Und das galt dann auch nochmal für das Rückspiel. Ja, dass die Schotten, die hier drüben waren, niemand von denen wird jemals in seinem Leben irgendwas Schlechtes über diese Stadt und seine Bewohner und seine Fußballfans sagen, ja. Und das ist sehr, sehr schön, dass es so gekommen ist und so gelaufen ist. Und dann auch noch, wie gesagt, mit dem sportlich guten Ausgang für den VfB.
Ja, und wenn ich allein an unseren Auslosungsstream denke oder generell diese 2 Wochen mit den beiden Partien, wenn ich an die Bilder denke, wie beim Rückspiel diese Schals getauscht werden über die Zäune hinweg. Ja, das ist genau, wie du sagst, Philipp, weil man hat gerade für jemand, der vielleicht die früheren Europapokalzeiten nicht kennt, hat man irgendwie meinen können, na, vieles dreht sich gerade bei Auswärtsspielen um Fan-Meeting-Points, um Polizeibegleitung, um miese Zustände am Eingang. Und ich glaube, spätestens die beiden letzten Spiele, dann auch noch Porto mit reingenommen, vielleicht haben das wirklich sehr kompensiert. Glasgow, Porto, das war echt stark. Und einfach zu zeigen, das ist eigentlich, worum es geht. Ich habe das schon oft erwähnt, ich sage es gerne an der Stelle nochmal. Darum geht es bei diesen Europapokalspielen. Dass man woanders hingeht, dass man andere Städte, Länder bereist, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass man sieht, wie ticken die, wie leben die, was essen die, was trinken die. Das gehört auch alles dazu. Und das war alles bei den Spielen zuvor so, man hat es versucht, so gut es geht, aber wenn du halt als Gästefan immer in irgendeinem Meetingpoint zusammengepfercht wirst und dann in Bus-Shuttles zum Stadion gebracht wirst, es ist halt nicht dasselbe, wie wenn du dich frei in der Stadt bewegen kannst und einfach Land und Leute aufsaugen. Deswegen schön, dass der VfB diese Momente hatte. Ich würde tatsächlich eines, also für mich sind es auch generell die Reisen gewesen und die internationalen Spiele. Ich würde aus unserer Sicht jetzt rein, sage ich mal, eher persönlich Istanbul rausnehmen und hervorheben. Das war jetzt sportlich nicht ganz so erfolgreich. Das hat der VfB, wie wir alle wissen, 1-0 verloren. Und auch da gab es diese Bus-Shuttle-Geschichten, wobei die im Vergleich zu, glaube ich, anderen Standorten noch einigermaßen okay abgelaufen sind. Aber diese Stadt mal zu bereisen, auch da eben Land und Leute zu sehen. Philipp, du und ich, wir haben ja noch ein paar Tage dran gehängt, haben uns noch, was das eigentliche Highlight war, ein herausragendes 0-0 in der zweiten türkischen Liga angeschaut.
Ja,
tatsächlich. Mit Insadiyer, wo tatsächlich ein über 70-jähriger Mann oben unter dem Dach hinter der letzten Reihe einfach Köfte macht, die du dir einfach holen kannst, ohne dass du den Block verlassen musst. In Istanbul sowieso eine unfassbare Stadt, die ich schon lange mal bereisen wollte und auch fußballerisch. Ob es nun Verstärkerboxen waren oder nicht, aber da reinzukommen und diese Volkslieder aus dem Sükrü Saracoğlu zu hören und wie die dich dann in Grund und Boden teilweise auch pfeifen, singen, das war was ganz Neues, was ganz Einmaliges, was man nicht so oft hat. Und trotz der Niederlage, die Reise mit euch, das alles beobachten zu dürfen, begleiten zu dürfen, journalistisch. Auch da viele Leute getroffen, mit denen wir uns unterhalten haben. Das war schon besonders und das ist eben auch etwas, was man nicht so oft hat und schon gar nicht, wenn man einfach nicht international dabei ist. Deswegen, ja, einfach eine neue Erfahrung für mich in meinem Leben und ich glaube auch für viele Spieler, die an dem Tag auf dem Platz standen, die wissen das auch, wenn das jetzt nochmal passieren sollte, was da so auf sie zukommt. Vielleicht gibt's ja Gala oder so in der Champions League, wir wissen es nicht. Das war so ein bisschen meins.
Lieber die als Başakşehir hier mit Davy Selke, aber
ja. Das ist wohl richtig, zumal du bei Başakşehir auch die Atmosphäre nicht kriegen wirst. So
nee, ehrlich, müssen wir die sagen. 3 Leute, die da hingehen, nee, werden das nicht hinkriegen. Ja.
Das ist richtig.
Finde ich sehr gut von euch beiden. Ich glaube, ich kann mich da anschließen. Was so mein Highlight angeht, auch wenn es mir echt schwerfällt, da irgendwie mich auf eins zu fokussieren. Ich würde noch ein, zwei Honorable Mentions so ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, 100 Jahre Brustring war, glaube ich, für alle was ganz Besonderes. Das 3-3 in Dortmund haben wir ja schon angesprochen. Dann gab es aber so eine Phase, wo ich viele Spiele mitgenommen habe gegen Ende des Jahres, wo ich halt auch noch nie war. Erstes Mal Hamburg, Bremen, Bochum, das bleibt mir so ein bisschen im Kopf. Doppelter Tomasch ist auch schon angesprochen worden. Und es wäre jetzt die einfache Version zu sagen, Pokalfinale. Deswegen lasse ich so ein bisschen außen vor, weil es natürlich ein Highlight ist. Nein, es war zwischen zwei Geschichten. Das erste ist was glaube ich, ein bisschen kleiner ist, vielleicht so ein bisschen in die Richtung von dem Leipzig geht, weil es jetzt nicht das große Spiel war. Aber Augsburg auswärts fand ich überragend. Das vielleicht auch einfach wegen dem Faktor, dass meine erste Auswärtsfahrt aus Ulm war. Da fährst du halt gefühlt eine Dreiviertelstunde nach Augsburg. Überragendes Wetter, bockstarke Stimmung und eben diese Reaktion mit dem 5-2 auf das Ausscheiden in Porto. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Aber zum Highlight, auch wenn es sportlich keins war auf dem Papier, mache ich auch eine europäische Reise und nehme in dem Fall Rom, weil das einfach eine Geschichte ist. Man kann es ja in bekannten Apps eintragen, wo man überall so war, und allein, dass dann da unten ein Stadion aufblitzt in Italien, das halte ich irgendwie immer noch hier und da, wenn ich mir einen Screenshot anschaue, irgendwie für einen Anzeigefehler. Jetzt vor ein paar Jahren hätte es ja ein Vogel gezeigt worden, wenn du dir erzählst, ich fahre mal nach geschwind Donnerstagabends nach Rom auswärts. Also das war auch trotzdem auch ein bisschen Sightseeing dranhängen können wegen dem späteren Flug am Tag danach. So Erlebnisse ist halt, wir sind ausgegangen leider, aber allein sowas machen zu können, weil auch da sind die Plätze begrenzt in solchen Gästeblöcken und sehr rar und sehr beliebt. Also trotz des Ergebnisses, diese gesamte Auswärtsreise Rom, dass du allein von sprechen kannst, ich war in Rom im VfB, wie in Madrid letzte Saison, dieses Jahr ist dann Rom in dem Fall, bleibt weiterhin so ein bisschen surreal und für immer.
Total. Und übrigens, Rom-Stuttgart war das Spiel in der vergangenen Europa-League-Saison mit der zweithöchsten Zuschauerzahl. Also Rom-Stuttgart.
Und auch danach wurden die VfB-Fans, massiv gelobt. Also von den ganzen Rom-Fans, auch italienische Fans insgesamt, also auch der Gästeblock-Auftritt ist in Erinnerung geblieben. Ich meine, Fan-Shuttle- und Fan-Situation war davor oder Fan-Meeting-Point-Situation war jetzt nicht überragend, aber zumindest an die Stimmung im Stadion.
Ja, definitiv. Wir sind auch gespannt, was es da in der nächsten Saison an Reisen geben wird. Aber das ist genau wie Felix sagt, das bleibt für immer. Und was für uns hier, für uns drei und für unser Team auch für immer bleibt, und das freut uns natürlich auch, ist, dass wir die 400 geknackt haben gemeinsam mit euch. Da draußen die 400. Folge. Vielleicht auch noch so ein Ding, was man erwähnen kann. Vor Live-Publikum in der Schräglage. Diesen Moment, dieses Jubiläum mit euch da draußen zu begehen. Danach mit euch ins Gespräch zu kommen und auch da die gesamte Reise, die der VfB in den vergangenen Jahren damit gemacht hat, da mit euch einfach nochmal durchzudiskutieren und da in Erinnerung zu schwelgen, das finde ich war auch ein schöner Moment. Denn uns macht es natürlich Spaß, hier vor unseren Mikros in unseren Zimmerchen zu sitzen, aber ja, der Austausch mit euch ist einfach das, wofür wir das Ganze machen und das, was auch unbezahlbar ist. Und ich glaube, war ein schöner Abend, Philipp.
Absolut, absolut. Der war hervorragend und ein absoluter Meilenstein. Also das, ich glaube, wir haben da in der Hatz der Monate zuvor gar nicht, das hat sich gar nicht so sehr aufbauen können, weil du einfach nur, ja, immer nur so ein bisschen auf Sicht gefahren bist und dann plötzlich warst du, weil ich sagte, ja, Moment mal, und was machen wir denn da? Und dann haben wir es geschafft, es so hinzukriegen und mit 100 von euch da so einen schönen Abend zu haben. Das ist ganz gut gelaufen, muss man sagen, ja.
Ja, das war schon großes Kino. Und was ich ja auch so besonders fand, ich meine, ihr hattet das ja auch schon ein paar Mal, für mich war das erste Mal auf so einer Bühne vor so einer Publikumanzahl, aber du hattest ja meistens auch Gäste dabei, ob es ein Gentner ist, ob es ein Wohlgemut war,
ja.
An dem Abend, noch das Thema nicht selbstverständlich, die kamen halt alle einfach für uns drei Nasen. Und das blieb mir irgendwie noch besonderer im Kopf. Das war schon ganz besonders und sehr, sehr schön gewesen und sehr würdig der 400.
So ist es.
Deswegen an der Stelle auch nochmal ein Riesendanke an euch da draußen. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause und sind dann zurück und blicken dann einfach nochmal im finalen Part nach vorne. Was steht denn jetzt eigentlich so an in diesem Sommer? Bis gleich. Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Werbung Ende.
Ausblick Sommerpause, liebe Leute. Ich glaube, ganz kurzfristig ist klar, ich hatte das Glück, in der vergangenen Woche bei der Kadernominierung von Julian Nagelsmann dabei zu sein. Das war ein Riesen-Event, sage ich euch. Ironiemodus off. WM ist das Stichwort, denn es gibt ja nicht nur 4 VfB-Profis, die aus deutscher Sicht dabei sind. Es gibt Emin Demirovic, es gibt Bilal Elkanus, es gibt Atakan Karasor. Also es ist einiges an VfB doch auch dabei bei dieser Fußball-WM. Auf welches Spiel, Philipp, freust du dich denn am allermeisten?
Nächste Woche TSV Bergheim gegen TSV Denkendorf. Beziehungsweise Neckarfeld.
Stark. Danke, stark.
Ich habe heute Morgen erst in der App, die Felix auch schon angesprochen hat, draufgeschaut, wie viel Grounds mir noch fehlen, um die komplette Liga voll zu machen. Ich war der Meinung, es wären nur noch 2, es sind aber noch 4. Werde ich in der Saison wahrscheinlich nicht mehr schaffen, leider, aber nichtsdestotrotz ist das Spiel ganz fest auf meinem Spielplan. Und dann gucke ich mal, was das Bezirksliga-Pokalfinale Neckarfilz noch so auf der Tasche hat, denn da spielt der VfL Kirchheim, wenn ich es richtig weiß, das ist der Club, wo ich jetzt hier ja Neubürger bin. Und ja, ich werde mich tatsächlich, so gut es geht, von diesem WM-Turnier fernhalten und mich dem Amateurfußball widmen, weil da hat alles angefangen, da kommt alles her und das muss man supporten, wenn es einem möglich ist. Und das
definitiv
tue ich.
Trotzdem vielleicht die Schotten oder so, ist ja vielleicht mal was für dich.
Zum ersten Mal seit 98. Werde ich da ein Auge drauf haben, klar. Also ich werde wahrscheinlich Social Media voll ich will nicht sagen müllt werden, aber natürlich mit Content überschwemmt werden. Ich meine auch, dass 2 von unseren Freunden und Bekanntenkreis tatsächlich rüberfliegen für ein Spiel. Und das wird dann natürlich, wird das seine Kreise ziehen, ist klar.
Klar, und von uns, aus unserem Team ist Carlos dabei, der da viel Flugmeilen sammelt. Das ist dann ein bisschen so, diese Reisen, diese Anreisen sind schon echt crazy. Aber da haben wir einen Mann vor Ort, der auch beim DFB dabei sein wird und dementsprechend, wir haben 4 VfB-Spieler. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und dann, Felix, kommt das, was wir hier in unserem Podcast so gemeinhin Mercato nennen. Also was tut sich? Das wird natürlich ein Riesending. Wir beobachten das für euch. Es gibt einen Transferticker, der ist in den Shownotes, wie immer. Man kann schon jetzt vorwegnehmen, Felix, du hast es ja angesprochen, Pascal Stenzel, Alex Nübel wurden in Berlin verabschiedet, mehr oder minder, mal mehr, mal weniger offiziell. Es wurde gerade jetzt, bevor wir in die Aufnahme gehen, vor 3 Stunden ist es passiert, Grischa Prömel als erster Neuzugang vorgestellt und dann eben die Frage, was passiert noch in diesem Sommer? Ne? Es könnte sich einiges tun.
Ja, ich bin auch irgendwo, also gespannt bist du ja immer, aber irgendwo auch relativ entspannt. Also in meinem vielleicht auch naiven Kopf macht diese Champions League, glaube ich, einiges und macht vielleicht auch das, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Ich meine, wir haben es vorhin bei Leveling angesprochen, absurde Angebote musst du immer nachdenken und irgendwas wird sich wahrscheinlich schon immer tun. Auch gucken, was die Jungs bei der WM zeigen, die Stillers der Welt und sowas, die vielleicht hier und da mal auch in Gerüchten vorkommen. Ich glaube echt fast, dass du jetzt im ganz großen Stil, natürlich hast du auch Themen von Leihrückkehrern und hier mal noch das nächste Top-Torwart-Talent hinterm Simon verleihen oder nicht und wie auch immer. Aber so im ganz, ganz großen Stil in Mio und Woltemade-Ecken wäre ich gerade relativ entspannt, aber das kann sich auch gefühlt in 8 Tagen schon wieder ändern. Aber gerade fühlt es sich für mich relativ gut an, in den Sommer zu gehen, was Transfermarkt oder Mercato angeht, einfach aufgrund dieser Saison, diesem Zusammenhalt, dieser Mannschaft und eben auch dem Erreichen der Champions League.
Philipp Plättimeisel, was?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich, da wird natürlich einiges passieren, Leute. Ja, also ich konnte euch ja diesen Mercato schon 2 Meldungen exklusiv präsentieren. Einmal beides Torhüter, einmal Hellstern, der eben unterschreibt, verlängert und dann jetzt verliehen werden wird. Noch ist nicht ganz klar, wohin es geht. Gibt jede Menge Auswahl.
Zweite Liga vermutlich, ne?
Ja, ja, also der zweite Liga ist klar. Es war ursprünglich auch mal angedacht, man hat auch so ein Modell, wie es sein Trainer am Freitag auch schon mal gemacht hat, überlegt gehabt. Ja. Tobi Rathgeb wurde ja damals mit 17 zum St. Gallen ausgeliehen. Mit 17, 18 und so hätte man sich das auch vorstellen können, aber das wird die deutsche zweite Liga und das sind 2, 3 Clubs in der Verlosung. Mal schauen, wer es wird. Und Marius Funk, ja, ehemaliger Juniorenspieler, VfB 2-Keeper, kommt zurück übernimmt quasi Hellsterns Position und Rolle. Das heißt, er wird in der zweiten Mannschaft spielen, wird aber auch bei der ersten Mannschaft als dritter Torhüter geführt sein. Die internationalen Reisen alle mitmachen. Und das wird nur der Anfang sein. Also da wird was passieren. Man kann davon ausgehen, dass der Club noch vor der WM UNDAF klar machen wird. Die beiden Parteien sind so nah beieinander, dass das funktionieren wird. Man kann aber auch davon ausgehen, dass der eigentliche Transfermarkt erst beginnt, wenn die Engländer Bock haben, und die machen erstmal gar nichts jetzt die nächsten 6-8 Wochen. Und dann, wenn die WM vorbei ist, dann legen die los, weil sie sich es einfach auch leisten können. Aufgrund ihrer monetären Enteiltheit im Vergleich zum Rest des Marktes können die ganz hinten raus, ganz locker flockig sagen, gut, dann lege ich halt 10, 12, 15 Millionen mehr auf den Tisch, ist mir doch egal, die Kohle ist ja eh da. Und deswegen wird da erst so richtig Bewegung reinkommen. Das betrifft dann leider auch den VfB Stuttgart, weil die Spieler, die das Potenzial haben und auch vielleicht auch das Interesse haben, sich zu verändern, die werden vornehmlich in England gefragt sein. Und dann kann man davon ausgehen, dass es eine relativ heiße zweite Augusthälfte werden wird.
Aber los geht's schon vorher. Die Eckdaten, Philipp, die stehen schon. Ne? Da geht's dann noch im Juli los für den VfB.
Boah, ich glaube, Trainingsauftakt ist so, der ist noch gar nicht ganz genau klar, aber ich schätze mal so irgendwas zwischen 10. und 14. Dann sind die ersten zwei Testspiele, stehen fest, das ist am 22. bei der TSG Balingen und am 29. bei Kickers Offenbach, Biberer Berg.
Ja, alles gut.
125 Jahre Kickers Offenbach, glaube ich, und es ist auch, glaube ich, ein Jubiläum von dem einzigen deutschen Meisterschaftsendspiel, das es mal gab, irgendwo in den 50ern, da hat Kickers Offenbach im, ich meine, Ludwigshafener Südweststadion gegen den VfB gespielt und verloren mit Robert Schliens und Co. Das war, glaube ich, die erste deutsche Meisterschaft für den VfB. Ich muss es nochmal nachgucken, ich bin nicht sattelfest gerade, was die historischen Daten angeht.
Im Zweifel einfach in die Kommentare, ne?
So sieht's aus. Nutzt die Spotify-Kommentarfunktion und die von YouTube und die, wo sonst das irgendwo möglich ist, und lasst uns wissen. Aber das steht, dann wird's wie immer so ein Jako-Einlagespiel noch geben. Termin ist auch noch offen. Es geht ins Trainingslager. Es geht nach Grassau am Chiemsee. Datum steht noch nicht ganz fest, aber Anfang August könnt ihr mal auf jeden Fall planen. Und dann 27. August Champions League Auslosung, kurz danach Bundesliga Auftakt.
Ausnahmsweise kein Supercup. Ja. Das ist man fast schon gewohnt gewesen in den letzten Jahren.
Genau. Das heißt auch, die erste Pokalrunde findet für den VfB wie geplant statt. Ja,
genau. Und nicht, auch mal schön irgendwie.
Ja. Genau, und nicht wie so ein Nachzügler irgendwo mit einer unnötigen englischen Woche in den ersten 3-4 Saison-Dingern.
Das machen sie für mich, damit ich nicht bis Mitternacht in meinem Ferienhaus so lange
Genau, Christian, machen sie nur für dich. Ja.
Und, nee, aber das ist tatsächlich auch mal schön, dass du mal vielleicht mit einem am Wochenende startest, mit der ersten Pokalrunde. Dann
genau.
Irgendwann kommt da der Spielplan für die Bundesliga, kommt meistens so Anfang Juli raus, meine ich.
Genau.
Ich glaube, sie ist ja so ein bisschen früher ist, auch da hast du dann schon mal die ersten Eckdaten, und dann geht's ja wirklich Schlag auf Schlag, spätestens dann wieder im September, wenn dann eben
gibt diese Saison einige ungewöhnliche, oder die nächste Saison einige ungewöhnliche Neuerungen, sagen wir es mal so. Schreibe ich demnächst auch mal auf, alles.
Stichwort erster Länderspielblock ist
so
länger.
Zum Beispiel, solche Dinge. Stimmt, ja, und das wird spannend. Und ja, aber erstmal, liebe Leute, haben wir uns, glaube ich, verdient, mal kurz ein bisschen die Füße hochzulegen. Ja. War für alle aufreibend, viel, lang, intensiv, und wir machen es wie immer. Wir machen eine kleine Sommerpause. Habt ihr die nächsten 4, 5, 6 Wochen auf jeden Fall Ruhe vor uns. Eure Ohren können sich erholen. Ja? Und wir laden die Akkus auf mit einer roten Wurst beim TSV Bergheim oder sonst wie. Ja? Und dann,
oder Jordanien gegen Österreich um 4 Uhr nachts bei mir.
So, ja. Jeder hat jedes Tierchen sein Pläsierchen, Christian. Ja? So.
Felix, du ein bisschen ja nebenher in Ulm, so Basketball ist jetzt nichts mehr, ne? Was steht jetzt an?
Nee, Basketball ist vorbei. Jetzt wird wahrscheinlich auch ein bisschen WM sein, ein bisschen Lokalfußball, habe ich auch Bock drauf, und habe auch noch ein Seminar vor mir. Ne? Auch da donnerstags 4 Uhr, Usbekistan, Kolumbien, triff mich in der Lounge, wie es da oben heißt. Das wird großes Kino.
Leute, es hat uns dreien und allen, die auch in dieser Saison aus unserem Mein VfB-Team dabei waren, echt großen Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass wir euch mitnehmen konnten durch die Saison. Es war mal wieder eine echt herausragende und eine für die Geschichtsbücher, die bleiben wird. Philipp hat es gesagt, wir gehen in eine kleine Pause, hindert uns und euch aber vor allem nicht daran, weiter ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Heißt, über all die Social-Kanäle @meinvfb. Schreibt uns, wenn ihr sonstige Musikwünsche habt, an info@meinvfb.de eine Mail. Ja.
Und
so ist es. Ein bisschen hin und wieder singen tun wir ja auch hier. Von daher, vielleicht kommt ja was zusammen über die kleine Pause, die wir machen. Und ja, wir können nichts machen an dieser Stelle, außer Danke zu sagen. Ohne euch sind wir hier nichts und uns macht das ganz besonders großen Spaß, uns hier immer in allen möglichen verrückten Uhrzeiten teilweise auch zusammenzuschließen, um über den VfB zu quatschen und euch da ein bisschen mitzunehmen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Saison und genießen das. Philipp Meisel, was hast du heute noch Schönes vor?
Ich halte in solchen Fällen gerne mit Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Und ich werde mit den Kids und meiner bezaubernden Frau Eis essen gehen. Ich wurde ja am Pokal-Endspieltag ein Jahr älter. Und eines meiner Geburtstags Geschenke, die ich bekommen habe, ist ein Eis-Kaffee-Gutschein. Und den hauen wir heute gleich auf den Kopf.
In diesem Sinne nochmal alles Gute nachträglich, auch hier offiziell. Ja. Felix, was machst du noch mit dem angebrochenen Nachmittag?
Ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen in Pokalfinale Erinnerungen wälzen. Und weil es in unserem Sheet natürlich wie immer drinsteht und wir keine Tipps mehr abzugeben haben, gebe ich einen Glückwunsch raus an Sunny Bukel, wenn man es richtig so ausspricht. 113 Punkte ist die Nummer 1 in unserem Mein VfB Kick-Tipp-Tippspiel.
Herzlichen Glückwunsch. Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja. So ist es, ja.
Wir haben uns da nicht mit rumbekleckert, so viel kann ich sagen.
Nein, das brauchen wir nicht vorlesen.
Philipp, vielen, vielen Dank dir.
Ebenso.
Herr Mahler.
Ebenso, Dankeschön.
Liebe Leute, wir wünschen euch eine herausragende Sommerpause. Bis bald, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.